Hallo zusammen, hier ist wieder Jens Faultrath vom SEO-Haus und da drüben ist
der Markus Walter, auch vom SEO-Haus.
Fantastisch, und wieder da. Letztes Mal waren sie leider ohne dich, aber heute?
Ja, leider, leider. Ich war unterwegs, habe gerade ja im Augenblick ein bisschen viel zu tun. Immer wisst ihr alles, neuer Job, spannende Herausforderungen, macht super viel Spaß. Aber ich habe natürlich auch das letzte SEO-Haus angehört. War ja sehr, sehr lang geworden. In der Zeit bin ich dreimal nach Karlsruhe und wieder zurückgefahren von München.
Cool. Das ist
Aber
schön.
cool.
Und jedes Mal Google restartet. Sehr schön. Genau, was wollen wir sagen? Wir haben heute auch einen Gast da, und zwar Seokai vom Online-Radar.
Hallo.
Hallo Kai.
Hier zu sein.
Ja,
wir freuen uns. Danke für die Einladung.
Genau, wir freuen uns, dass du hier bist. Ich meine, Online-Radar läuft ja auch mittlerweile richtig gut. Ich habe einen leichten Eindruck, ihr seid ein bisschen unregelmäßig bei der Sendefrequenz. Kann das, also nicht bei der Frequenz, sondern bei der Pausen zwischen den Sendungen? Oder habe ich das noch nicht geschnallt?
Nee, das ist auf jeden Fall so. Wir haben es noch nicht hingeschafft, einen regelmäßigen Turnus einzuhalten. Es ist halt wirklich ein Spaßprojekt und deshalb immer nur, wenn wir es irgendwie zeitlich hinkriegen. Und es ist auch nicht immer ganz einfach, ein Thema zu finden und dann sich ausreichend vorzubereiten oder einen Gast zu finden, dann die Termine abzustimmen. Wir haben alle viel um die Ohren. Es ist aber nicht tot oder so, also wenn es auch mal länger dauert, ich hoffe, dass wir dann zukünftig das auch wieder in kürzeren Abständen hinbekommen. Also wir hatten ursprünglich mal 14 Tage angepeilt, aber vielleicht,
mal sehen. Im Augenblick seid ihr gerade bei jährlich, oder?
Nein, also die letzten kamen eigentlich fast monatlich, also so alle 5 Wochen, ja mal sehen. Also ich kann da nichts versprechen, aber es ist ganz klar auch mein Wunsch, dass wir das öfter machen, weil es sehr viel Spaß macht.
Ja, wir haben ja immer Angst.
Feedback ist toll.
Wir müssen ja pünktlich immer abliefern, weil sonst kriegen wir hier vom SEO Nord so eine Rakete rübergeschickt.
Ja, wahrscheinlich bräuchte ich auch so jemanden, der mir aufs Dach steigt. Das ist wahrscheinlich das Problem.
Das macht der SEO Nord.
Genau. Ganz kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Es gab natürlich, gibt es ja noch was Schönes, und zwar den OM Report. Auch da gibt es immer sehr schöne Interviews vom André zu hören. Und da ist jetzt auch ein Interview von mir. Was wir lustigerweise im Mai gehalten haben. Es dauert immer so ein bisschen, bis er es online stellt. Die Bit werden da einzeln hochgeschoben und nochmal poliert. Deswegen dauert es immer etwas, aber jetzt, also deswegen nicht verwirrt, wenn man da sagt, was reden die da? Das Kram ist doch schon rum. Ja, das war sozusagen vor einem halben Jahr. Und aber ich glaube trotzdem, das lohnt sich noch anzuhören, weil wir haben da ein paar lustige Themen diskutiert. Link kommt in die Shownote, einfach mal reinhören. Genau. Aber würde ich sagen, bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, Kai, komm erstmal zu dir, um dich ein bisschen vorzustellen. Also vielleicht, eigentlich sollte dich ja jeder kennen, aber unter Umständen gibt es ja jemanden, der das nicht macht, und deswegen ganz kurz zu dir. Wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema SEO gekommen?
Ja, ich müsste da relativ früh zurück anfangen. Also 1982 wurde ich geboren. Spaß beiseite. im Prinzip bin ich da so reingeschlittert. Also wie viele andere, denke ich auch. Ich hatte schon relativ früh Kontakt zum Internet, auch davor schon so mit Mailboxen am Hut, und war da immer schon irgendwie so auch an der Technik interessiert. Dann irgendwann war es klar, ja, Webseiten will ich mal bauen. Habe damals ziemlich viel Online-Gaming gezockt. Ja, und da ging es dann los mit den ersten Portalen für die Clans damals, dann auch für 4Players habe ich eine Menge gemacht. Ich habe ja dann eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und bin da halt mit dem ganzen Thema Programmierung, Typo 3, Flash in Berührung gekommen, und das Thema SEO kam professionell erst später. Ich habe das dann praktisch privat eigentlich gemerkt. Ich hatte mir nämlich aus Jux und Dollerei damals eine Domain geholt, das war deinemutter.de. Ja, die hatte ich irgendwann mal, da konnte man kostenlos bei Freedoms Domains registrieren, und ich komme natürlich auf keinen besseren Domainnamen als deinemutter.de, anstatt dass ich mir mal irgendwie, keine Ahnung, bank.de oder so, es war ja damals alles noch frei. Naja, und irgendwann war da Traffic drauf und ich dachte mir, hä, was ist denn los? Und dann hat die tatsächlich, Leute haben die freiwillig verlinkt oder haben in Gästebücher gepostet und als Fake einfach da deinemutter.de eingetippt oder auch aus Langeweile das eingetippt, und dann dachte ich mir, cool, da muss man ja irgendwas draus machen können. Ja, und so ging das dann los, dass ich mich da immer mehr mit beschäftigt habe, wie man so ein Ding monetarisieren kann, wie man da noch mehr Traffic drauf kriegt. Das war alles so ein bisschen aus Jux und Dollerei, und das korrelierte dann ganz gut mit dem, was ich eben beruflich gelernt habe. Und da ging es dann, weil ich war halt einfacher Webdesigner, Webprogrammierer, dass eben man mit SEO da eine Zusatzqualifikation hat, sich ein bisschen auch abheben kann, und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, dann habe ich irgendwann mich entschlossen, nur noch SEO zu machen. Und es bis heute nicht bereut. Also ja, war dann zwischendurch auch Inhouse-SEO bei einem Startup, da haben wir Videoportale gemacht oder ein CMS für Videoportale. Und zwischendurch war ich dann bei einer Agentur, um nochmal so richtig hardcore die Kundenberatung durchzuziehen. Und seit Anfang des Jahres bin ich jetzt eben bei Yamida. Ja, ist Deutschlands größte Arztsuche, wer es noch nicht kennt. Genau. Und macht das immer noch sehr viel Spaß.
Das ist ja eine ganze Menge. Ich meine, ich bin Baujahr 73, kam noch nicht auf so viele Stationen. Ich halte mal immer ein bisschen länger. Wir sind da ein bisschen älter, sozusagen. Also, wir haben noch beigebracht bekommen, immer eine Dekade pro Arbeitgeber.
Ja, gut, die Zeiten sind vorbei, glaube ich. Also,
ist der Jens auch seit 1989 bei der Telekom.
Genau. Das nicht vergessen, bei der Telekom, da geht die Zeit ja anders. Bei uns ist ja so pro, also eine Dekade Telekom ist so ein Jahr draußen oder sowas. Das ist so.
Ja, ich muss auch sagen, ich hoffe, dass bei mir jetzt die Abstände auch länger werden. Es ist auch so, ich habe mich natürlich auch noch sehr schnell entwickelt und wollte immer mehr und was anderes und noch mehr lernen. Also ich bin leider so ein bisschen, wenn ich ein Thema durchdrungen habe, dann wird es für mich auch wieder langweilig. Aber jetzt habe ich eben eine Position, wo ich auch im Job wachsen kann und das ist halt super. Und
das stimmt.
Von daher hoffe ich jetzt mal, oder ich gehe mal davon aus, dass das jetzt auch eine längere Station wird.
Nee, da hast du recht. Das ist auch das, was mich immer gehalten hat, weil einfach, ich habe mich da auch gut entwickeln können über Search, Forschungsprojekte, da kann man halt schon eine Menge machen. In so einem Konzern hat man doch ein paar Mittel,
um richtig, auch
seinen Spieltrieb irgendwie laufen zu lassen. Ja, das stimmt. Damit haben wir ja schon auch gesagt, wo du bist, ist ja fantastisch. Aber Aufgabenfelder im SEO, also mehr, wahrscheinlich doch eher mehr On-Site, On-Page, wie sieht's aus bei dir mit so Sachen wie, wahrscheinlich bei kommt hier weniger, also diese ganzen Feeding-Geschichten rein, so wie Shopping oder ähnliches, hast du wahrscheinlich nicht so sehr offen.
Nee, genau, also grundsätzlich, also jetzt 2011 war es so, dass On-Page im Vordergrund stand, hauptsächlich jetzt so Optimierungen, Quick-Wins, die ganzen Geschichten. Wir sind auch relativ stark in der Bildersuche, aber das war jetzt auch noch kein Thema. Also jetzt erstmal komplett aufräumen, was da geht. Wir haben Rich Snippets integriert, haben Title optimiert, bisschen was an der Struktur gemacht, aber hauptsächlich haben wir jetzt eben den Relaunch geplant. Wir werden dieses Jahr noch, also ja, angepeilter Termin ist 1.12., den kompletten Relaunch fahren. Und da steckt eine Menge konzeptionelle Arbeit drin, ja, weil wir auch einige Baustellen haben natürlich. Und parallel habe ich das ganze Thema Linkbuilding hochgefahren. Also da lief so gut wie gar nichts, bevor ich angekommen bin. Und ja, jetzt hat das Ganze ganz nett Fahrt aufgenommen, so langsam.
Cool. Genau. Macht man doch nicht.
Ja, doch, ich animiere Leute, auf unsere guten Inhalte zu verlinken. Ich meine, da ist ja nichts, nichts Verwerfliches dran.
Ja. Kai, hast du sonst noch eine spezielle Spezialisierung in Sachen SEO?
Nee, eigentlich bin ich sehr breit aufgestellt. Also ich komme halt so ein bisschen aus der Technik, also da bin ich ziemlich fit. Ja, ich weiß nicht, ihr kennt mein Tool auch, ich hab mich auch mit Longtail ziemlich beschäftigt, sage ich mal, aber mache eigentlich so alles. Ja, und ich werde mich auch zukünftig noch breiter aufstellen. Also gerade 2012 ist auch geplant bei Yamida, dass es noch mehr auch Richtung Conversion-Optimierung gehen wird. Web-Analyse wird auch noch ein Thema, was sehr wichtig sein wird bei uns. SEM kommt auch noch dazu, ist jetzt nicht SEO, aber ja, das wird noch breiter. Ja, auch Text-Spinning, Content-Generierung ist ein schönes Thema.
So was machen wir natürlich auch nicht.
Was mich sehr fasziniert. Nee, natürlich nicht. Das ist rein wissenschaftliches Interesse.
Und das kann man ja bei den eigenen Seiten einsetzen, oder?
Ich sage jetzt einfach an der Stelle besser nichts.
Hast du eigene Seiten, Kai?
Ja, ich habe ein paar eigene Seiten. Also ich habe mittlerweile ein eigenes kleines Netzwerk, das leider zu wenig Aufmerksamkeit in letzter Zeit von mir bekommt. Mein größtes oder schönstes Projekt eigentlich hat es jetzt voll der Panda erwischt. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ist eigentlich auch ganz nett. Aber jetzt kann ich auch mal rausfinden, wie man da wieder rauskommt, ohne dass der Kunde alles irgendwie abnicken muss. Ich mache einfach und guck mal, was passiert.
Okay, spannend.
Ja.
Genau. Also neben dem Einbruch bei Panda, was waren sonst deine größten Erfolge in Sachen SEO?
Generell jetzt oder bei Yamida?
Nee, so generell. Für dich persönlich. Also es muss ja nicht mal sagen, Kreditkonsultant. Also ich wollte schon immer zum Pusteblume sein und das habe ich hingekriegt.
Achso, ja, was ich ganz nett finde, ich bin mittlerweile bei Kai, ich glaube auf 5 oder so, das finde ich ganz witzig.
Das ist echt gut, ja.
Es gibt doch einen deutschen SEO, der zu seinem Vornamen auf Platz 1 steht, oder?
Das ist der Peter, ja.
Ja.
Oh, okay.
Der stellt euch schöne Grüße.
Genau, auf jeden Fall. Sepita, gell?
Sepita, wir sehen uns am Dienstag, genau. Ja, jetzt greife ich vorweg, ist ja wieder SEO-Stammtisch in München. Erfolge, ich weiß nicht, ich tue mich da ein bisschen schwer. Also ich sag mal, die Sachen müssen Spaß machen und ich freue mich, jetzt gerade bei Yameda, dass mein Einstieg so toll war. Also innerhalb dem ersten Monat haben wir irgendwie die Rich Snippets aktiviert bekommen, hat gleich mal 15% mehr Search-Traffic von einem auf den anderen Tag gebracht. Das ist natürlich was, worüber man sich freut, vor allem wenn man Aufwand und Nutzen rechnet. Sowas ist halt nett und irgendwie ja mal mit einem Kunden halt mit Handyvertrag irgendwie auf 3 zu kommen und sowas ist schon toll. Aber ja, im Endeffekt muss es Spaß machen.
Das stimmt. Das stimmt. Nee, würde ich sagen, glaube, dann hat man doch jetzt ein recht gutes Bild. Passt auch gut zu unserem Thema. Ich habe ja, wenn man unser Fokusthema heute ist, ein bisschen so IT-SEO. Bin ich gut, dass du da bist, weil ich gehe so ein bisschen durch unsere Themen durch. Ich muss aber selber sagen, die Themen, die ich nachher vorstellen werde, okay, viele davon sind bekannt, aber wenn wir ein bisschen tiefer reingehen würden, habe ich da natürlich auch bei mir so den Spezialisten, weil meine Ecke ist ja eher die Information Architecture Ecke, was jetzt nicht IT ist, aber wir dachten einfach, wir gehen trotzdem mal durch das Thema durch und nehmen das andere Thema dann irgendwie bei einer der nächsten Shows, aber einmal von oben nach unten kann man da sauber durchgehen und dann auch zusammen mal drüber diskutieren, was ihr dann davon haltet, wie ihr das Thema seht, weil kann man ja nur schlauer werden, würde ich sagen.
Genau, Kai, wir haben noch eine Frage, die wir allen Gästen stellen. Nutzt du Tools? Wenn ja, welche? Welche findest du gerade im Augenblick total toll?
Tools, na klar, mit Tools. Was ich im Moment erstaunlich oft nutze, sind die neuen Search Metrics Essentials. Mhm. Also davon bin ich ja mal schwer begeistert, muss ich gestehen. Dadurch nutze ich immer weniger Systrix, aber Systrix haben wir natürlich auch noch am Start. Dann muss ich leider momentan noch Omniture, den Site Catalyst 14 nutzen, was ganz übel ist.
Oh Gott, ja.
Ich weiß nicht, wer schon mal damit zu tun hatte.
Es gibt aber andere Tools. Ja. Es gibt wirklich ja. Tools, die Echt? Sind noch wesentlich
übler. Oh, glaube ich nicht. Okay.
Doch, ja.
Hilfe. Also das finde ich ganz grottenschlecht. Also vor allem, dass du Daten und Metriken nicht miteinander im Nachhinein korrelieren kannst und so. Da könnte ich jedes Mal ausrasten. Naja, wir lösen das Ding aber Gott sei Dank Ende des Jahres ab mit einer neuen Lösung. Und ja, sonst ein paar eigene Tools. Wir haben den Keyword-Monitor am Start. Ich programmiere ja hin und wieder mal auch selber was. Aber so das ja, so war es eigentlich im Großen. Was ich so täglich nutze, ist halt wirklich Searchmetrics und Systrix. Okay. Und halt Webanalyse, klar, und Ranking-Check.
Und die Google Webmaster Tools natürlich.
Ja, klar, gut, die vergesse ich immer. Das ist eigentlich auch mittlerweile mein Hauptwerkzeug, muss ich fast schon sagen. Also das ist echt ein Unterschied, wenn du, als vorher war ich ja Agentur-SEO, da war ich kaum in den Webmaster Tools unterwegs, weil wenn du mal Zugriff kriegst, ist es echt selten bei den Kunden. Und gerade auch so Fremdseiten vorab analysieren, klar, braucht man andere Sachen, aber jetzt ist das eine richtige Waffe und es wird auch immer besser, habe ich das Gefühl.
Definitiv, ja.
Also, die Frage, ob es Spaß macht, deinen Job, brauchen wir, glaube ich, nicht zu stellen, nachdem du gerade geschwärmt hast.
Ja, also da kann ich nur sagen, tolles Team, also ja, den besten Chef der Welt habe ich, würde ich mal behaupten. Und sehr viele Freiheiten und Möglichkeiten, was mir ja sehr wichtig ist. Ja, doch. Und noch viel vor. Also das ist ja, das muss ja auch immer Luft nach oben sein. Wie du vorhin ja auch schon in unserem Vorgespräch kurz erwähnt hast, das ist wichtig, dass da noch was geht.
Schön.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in so einen lustigen 4-Wochen-Rückblick. Was gab's? Es gab auf jeden Fall den SEO Day in Köln. Wer von euch war da?
Ich leider nicht.
Ah, Markus war auch nicht.
Ich war
auch
nicht da.
Ich war aber da und es war fantastisch. Es war echt, ich war total begeistert von der Location, von der Stimmung, von den Inhalten. Meiner Meinung nach war es eine sehr gute Mischung zwischen Vorträgen, die teilweise extrem hands-on waren, also gerade jetzt vom Oliver Hauser, der gesagt hat, okay, wie habe ich mein Blog-Netzwerk versucht aufzubauen und hat auch vor allem gesagt, was alles nicht so gut funktioniert hat und was er daraus gelernt hat und ich habe mitgelitten, weil die gleichen Sachen hatte ich auch schon und dachte, oh, ja, das war echt ärgerlich und also das war wirklich eine super Sache, sehr pragmatisch. Dann hat man natürlich solche Klassiker vom Hans Kronberg von wegen Ziele definieren und kann man SEO überhaupt messen. Das war dann eher strategischer Scope, aber auch natürlich immer wieder extrem gut, immer wieder gerne zugehört. Ich dann mehr philosophischen Ansatz, wie suchen Leute und was klicken sie und was lerne ich daraus eigentlich eher für meine Helikopterstrategie, für meinen Kram halt, den ich da so zu tun habe, damit ich die richtigen Ziele setze. Und auf jeden Fall eine gute Mischung zwischen strategisch, hands-on und hat mir gut gefallen und ja, wie gesagt, halt eine Menge Spaß. Nichtsdestotrotz hat natürlich Seonaut dazu mal ein schönes Wow-Cap geschrieben, also ein kleines Recap, wo er auch mal die Frage gestellt hat, sich selber gestellt hat und auch ein bisschen für sich selber beantwortet hat, wie das mit diesen Konferenzen aussieht und ob das nicht langsam etwas viele werden. Und natürlich, weil es gab so ein kleines Problem, was wir eigentlich immer haben am Ende, wenn es dann diese Expertenpanels gibt. Man sitzt dann da und denkt sich als Expertin, okay, jetzt sitzen hier gute Leute und jetzt kann man auch mal etwas komplexere Fragen stellen und dann kommt halt sowas wie, ja, wie unique muss Content sein, dass er uniker Content ist? Da kann man da, also, das ist ein Moment, wo ich noch gesagt habe, ey, fuck, weißt du, was soll denn, was kommt als nächstes? Wie viele Links sind viele Links? Was ist denn das für eine Scheiße? Also ich meine...
42.
Genau, die richtige Frage fängt damit an, ich möchte das erreichen. Das habe ich getan, ist das richtig oder passt die Strategie nicht? Also einfach nur so eine Blubberfrage rauszuhauen, was soll man dazu sagen? Also und was für eine Antwort erwartet man da? Da gab es natürlich ein bisschen so Durcheinander und dann die Frage, ja, sind Anfängerfragen erlaubt? Ja, Anfängerfragen sind erlaubt, aber das war keine Anfängerfrage, das war einfach eine blöde Frage. Also blöde Fragen sind nicht erlaubt, wenn einer sagt hier, lieber Zeit in Titel investieren oder in H1, dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Auch solche Sachen kann man gerne fragen, aber so etwas ist, ja, oder was auch ganz süß war, irgendwie, wo bekommt ihr eure Links her? Also, ja, Mai, aus dem Internet wahrscheinlich, gell? Also, woher sonst? Also was soll man, ja, es gab aber wirklich viele gute Fragen dann später und die kamen dann wirklich von wegen, was mache ich denn, wenn ich internationalisiere und bin im Moment auf Faden, lohnt sich dann noch die TLDs zu holen? Also weißt du, also ein bisschen konkret, so da sind wir gerade, würde es Sinn machen zu schwenken oder nicht? Da hatten wir dann auch nur leicht ambivalente Meinung, also okay, da hat uns ein bisschen gefehlt, wie stark ist die Seite jetzt eigentlich und lohnt sich noch ein Umbau oder bleibt man stehen? Aber das sind schöne Sachen, daran kann man diskutieren, da kann man Use Cases festmachen und so weiter. Also das war die Sache. Nichtsdestotrotz so die Frage, sind es zu viele Konferenzen und wie macht man eine Trennung zwischen Anfänger und Fortgeschrittene Sinn? Oder muss man die irgendwie anders organisieren? Wie seht ihr das Thema?
Also ich finde es im Augenblick, in Deutschland und Österreich sind es noch nicht zu viele Konferenzen. Vielmehr sollten es nicht sein, wenn man natürlich noch alle anderen Konferenzen mitnimmt in Übersee. Klar, da gibt es schon eine ganze Menge und ich bin auch der Meinung, dass man nicht zu jeder Konferenz fahren sollte, / kann, weil ich glaube, irgendwann macht die Firma auch nicht mehr mit.
Ja.
und Trennung nach Bedürfnissen, jein. Ich denke, innerhalb der Konferenzen sollte man strikt nach den ganzen Leveln der Teilnehmer trennen. Also zwischen Anfänger, Beginner bis hin zu doch schon Richtung Expertenstatus. Mhm. Das sollte eigentlich bei jeder Konferenz deutlich werden, weil oft ist es so, man sitzt als jemand, der sich mit dem Thema doch schon sehr auskennt. Immer, da geht man in ein Panel rein, was einen wahnsinnig reißerischen Titel hat, denkt man, boah, geil, das muss ich hören, da kommt bestimmt irgendwas Neues und letztendlich ist es oft nur, naja, das hat man schon mal vor 2 Jahren gehört, so ähnlich. Und das ist eben nicht für die Leute eben sinnvoll, die sich immer, ja, oder die sich eben halt mit dem Thema schon auskennen. Für Anfänger oder Leute, die neu in dem Thema sind, ist das durchaus spannend.
Mhm. Ja, also.
Und so ein Vortrag hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung.
Ja, ich sehe das auch ähnlich. Also, die SMX hat es ja versucht oder macht es ja mit Anfänger und Experten, wobei dann sich auch oft gerade die Anfänger in die Expertenpanels setzen, weil sie denken, da nehmen sie besonders viel mit. Das ist halt auch so ein Problem. Und generell, also ich merke es bei mir, wie sich das jetzt gerade so wahnsinnig dreht. Also ich war letztes Jahr ja relativ viel auf Konferenzen unterwegs. Als Agentur ist man ja auch auf Aufträge angewiesen. Du musst irgendwie eine gewisse Präsenz zeigen, musst ein bisschen Reputation machen, viel Netzwerken. Da geht es dann auch mehr darum, präsent zu sein, als wirklich was mitzunehmen, hauptsächlich auf den Konferenzen. Und ich denke, dafür sind die super. Also Kundenkontakt und ja, auch Geschäftskontakte knüpfen. Aber jetzt wirklich sein eigenes Know-how aufzubauen, da muss ich sagen, freue ich mich erstmal wieder auf März, auf die nächste Campix, weil da wirklich nur die SEOs unter sich sind. Und in so einem Kontext nimmt man doch viel mehr mit an Know-how. Also ich warte schon gar nicht, wenn ich mich in die SMX in ein Panel sitze, dass ich da was Neues lerne. Ich meine, klar, man nimmt immer hier und da mal eine Idee oder einfach mal einen anderen Blickwinkel mit. Das kann auch sehr fruchtbar sein.
Auf jeden Fall, ja.
Aber es ist einfach schon mit der, ja, mit diesem zahlenden Publikum, und das ist, liegt in der Natur der Sache, glaube ich, dass da einfach ein anderer Fokus einfach herrscht. Und ich würde es auch sagen, zu viele nicht, nö. Es gibt ein paar, die aus meiner Sicht überflüssig sind, aber das müssen die Leute selber wissen. Solange die gut besucht sind, haben sie scheinbar auch noch ihre Daseinsberechtigung. Ja, dieses Jahr wäre ich gerne bei viel mehr Konferenzen gewesen. Das ist aus privaten Gründen leider gar nicht, hat nicht hingehauen. Also ich bin nicht auf der SEO-Com, bin nicht auf dem SEO-Day, leider. OM-Cap hat nicht geklappt. Ja, das wären Sachen, SEM-SEO, die hätte ich alle gerne mitgenommen. Aber nö, also zu viel nicht, und ja.
Also ich muss... Also gerade, ich glaube, Deutschland ist halt doch nicht, also eins muss ich sagen, ich glaube, diese Regionalität macht Sinn. Also das hätte ich auch am Anfang nicht gedacht, aber es waren von den Besuchern, die jetzt nicht die Speaker waren, also man darf nicht glauben, nur weil die Speaker immer identisch sind, dass die Leute dort identisch sind, gar nicht wahr. Mhm. OMCAP und SEO Day, glaube ich, gab es bei den Besuchern überhaupt keine Überschneidung. Die sind echt definitiv wesentlich regionaler gewesen, als es jetzt. Ich habe zum Beispiel jetzt ein paar Kollegen von RTL kennengelernt, die habe ich noch nie vorher auf einer Konferenz gesehen. Aber die sind, RTL sitzen halt mal in Köln und laufen natürlich dahin. Das macht, die müssen deswegen nicht nochmal zum OM-Cap gehen oder umgedreht, die da waren, müssen nicht dort rüber. Das macht durchaus Sinn, so etwas regional zu betrachten, weil wir haben doch sehr viele auch mittelständische, große Firmen, die Interesse an so einem Thema haben, die natürlich aber keine Lust haben, dass die Reisekosten zweimal höher sind als die Tickets.
Das ist richtig, ja, das ist ein guter Punkt. Also gerade wenn mal was um die Ecke ist, darf man eher mal hingehen, als wenn man wirklich weiter Anreise hat.
Ja, und da macht natürlich Ballungszentren, also deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht so eine regionale SEO-Konferenz in Hamburg oder in Rhein-Main-Gebiet auch noch reinpassen würde, weil die halt sagt, wir ziehen die Leute, nur weil die wird natürlich die gleichen Speaker, also für die wird es eher schwer, dass man wahrscheinlich, weil ich kriege jetzt keine mehr unter, aber das macht, nichtsdestotrotz wollen die Leute natürlich genau diese Speaker gerne auch haben. Also das darf man da nicht vergessen. Nur dass man natürlich von jemandem, der dann fünfmal zu Konferenzen geht, sich nicht wundern, wenn er dreimal von einem den gleichen Vortrag, weil keiner von uns, die da auf so viel Konferenzen rumtouren, kann, ich kann nicht 8 komplett neue Präsentationen, weil so viel passiert gar nicht. Also ja, so viele neue Use Cases habe ich gar nicht. Also das passiert, ist halt einfach so. Das Zweite, was ich lustig fand, ist, wenn du sagst, das ist mir früher aufgefallen, mal, das war ziemlich krass auf so einer SES, wo der noch in Hamburg war, die haben Anfänger und Experte sehr stark ausgezeichnet, aber bei Anfänger haben die dann On-Site-SEO-HTML gezeigt. Da geht's um Anfänger natürlich, dann jemand rein und sagt, oh, ich will mal so ein bisschen so ein Thema reinschnüffeln, und dann sitzt dann irgendeiner drin, Marketingleitung, die versteht kein Wort. Verstehst du? Weil die HTML noch nicht gesehen hat. Und das ist natürlich die Frage, Anfänger aus Sicht eines SEOs oder aus jemandem, der in das Thema reingeht und sagt, ich möchte einen Überblick haben, was bedeutet das für mich? Der wäre natürlich beim Hans Gronberg viel mehr aufgehoben, den wir mit SEO auf super Experte schieben, weil der mit Wörtern um sich schmeißt wie Deckungsbeitragsrechnung 2, die nur die Hälfte von unseren Kollegen verstehen.
Guter Punkt, ja, stimmt. Aber für jemanden, der aus der Marketing-Ecke kommt, ist das ein schöner Einstieg ins SEO, ja.
Das ist nämlich genau der richtige Einstieg. Und deswegen sage ich mal, jetzt eigentlich für mich erstmal wichtig, und das finde ich, da hat sich die, ich bin ja Fachbereit von der SMX, sehr lange mit auseinandergesetzt, dass mir sagen, lassen Sie uns erstmal trennen in solche, in die großen Themen. Also, dass mir sagen, wir haben so etwas wie Suchmaschinen, Marketing in globalen Unternehmen. Und da ist dann halt eben drin Large-Scale-SEA, Large-Scale-SEO, Kostenbetrachtung, weil es einfach die Sachen sind, die die Entscheider dort interessieren. Auch Large-Scale-Link-Building ist natürlich dann nicht drin von wegen, oh, der geheime Trip, wie ich dann das ist dann gar nicht drin, sondern wie kriege ich so etwas skaliert in einem Unternehmen, wie kriege ich das organisiert? So, und nebendran haben wir das, nennen sie dann Bootcamp, da geht es dann um konkrete Sachen, also wie habe ich etwas konkret getan? Und das, glaube ich, sind zwei verschiedene Fragestellungen.
Wow, ja, das ist schön. Ist es jetzt die Aufteilung ab 2012 oder wie?
Ja, genau, ab 2012.
Oh, klasse, dann ist die SMX für mich jetzt auch ein Pflichttermin nächstes Jahr. Ich habe mir nämlich schon überlegt, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, weil die Tickets ja doch für deutsche Verhältnisse recht teuer sind. Aber das klingt spannend.
Auf jeden Fall ein schwieriges Thema, wie man das wirklich aufteilt, unterteilt. Anfänger, wer ist Anfänger, auf welchem Themengebiet? Ja.
Genau, deswegen ist nämlich diese Leute immer sagen, oh, trennt es doch zwischen Anfänger. Das ist immer eine Frage, von welcher Seite man Anfänger definiert. Das ist ja nicht so einfach. Also wenn man versucht, solche Themen zu schneiden, stellt man fest, huch, die Wahrnehmung, was Anfänger ist und was nicht, kommt halt von dem Vorwissen raus und ist halt nicht so einfach. Wir haben es mal probiert, so zu machen bei der SMS. Ich hoffe, das funktioniert. und gucken dann mal, ob wir das auch so abwickeln können. Da natürlich, ich meine, auch an dir natürlich die Frage, überleg mal, vielleicht hast du ja auch so die ganzen Nachscale-Themen bei euch. Ich meine, du hast ja ein klassisches Longtail-Portal, auch irgendetwas beizutragen. Also lass uns da nochmal in Ruhe sprechen.
Wenn wir fertig sehr gerne, sind. Ja.
Und ansonsten natürlich, was ich auch immer spannend finde, es gibt Kollegen, die ich mir immer wieder gerne anhöre. Da gehört auch so ein Markus Höfner dazu zum Beispiel, der einfach jemand ist, der so wahnsinnig pragmatisch ist und Sachen macht, die ich auch mache. Und nie hat mir etwas erzählt, was ich noch nicht gewusst habe. Aber er hat manchmal, oder ziemlich, fast in jeder Präsentation sind 1, 2, 3 Sätze drin, die mir einfach sagen, wo er konkret was sagt, wo er sagt, Mist, das mache ich genauso, aber ich mache dafür 2 Schritte mehr. Mhm. Sein Weg ist einfach kürzer. Fantastisch. Weil einfach super pragmatisch. Genau solche Kollegen wie er, aber auch natürlich mal in Hans Kronberg oder auch in Sepita, die einfach mir irgendwas erzählen und sagen, huch, die Visualisierung von denen ist einleuchtender als meine. Und ich habe Kollegen, die haben bisher das Thema noch nicht verstanden und ich kann es denen mal versuchen, auf der Art zu erklären. Also wir sind ja alle irgendwo im Unternehmen didaktisch unterwegs und das einfach mal die Didaktik der Kollegen für mich auch etwas extrem Informatives und nicht der Inhalt.
Ja, da nehme ich auch immer gern was mit. Also gerade auf der, was war es letztens, die Campix, da der Vortrag von Karl Kratz. Also da, das war jetzt Inhalt nicht wirklich was Neues, gut, das sind 2, 3 Punkte, aber allein wie er das ganze Thema rübergebracht hat, das hat so Spaß gemacht. Und da habe ich für mich jetzt schon was mitgenommen, um zu sagen, ja, so möchte ich eigentlich, dass meine Schulungen auch Spaß machen. Weil du hörst einfach ganz anders zu und bist motivierter und das, ja, fand ich toll.
Genau, das ist... Genau, das ist einfach das Riesenthema und das ist, finde ich einfach, ja, und gerade Karl ist auch jemand, also von dem kann man wirklich didaktisch einiges mitnehmen, aber der ist so, der ist auch immer so ein Brain-Opener, also der holt einen halt komplett raus, das ist auch nochmal was ganz Schönes.
Der Brain-Opener, ich glaube, der Karl hat jetzt noch einen Spitznamen.
Ja, wir können ja nicht alles Internet verstopfen, manche müssen auch was Sinnvolles tun. Genau, ja, aber ich glaube, damit sind wir... mit dem Thema so weit rum. Oder haben wir noch einen Punkt? Nee, doch.
Ja, aber auf jeden Fall sollte sich, glaube ich, jeder mal den Recap durchlesen vom Seonauten.
Und die Kommentare, war eine sehr schöne Diskussion.
Genau.
Sehr lang. Also nimmt einen Tag Zeit. Exakt. So, was haben wir noch? Google geht auf SSL, HTTPS, genau, ohne Suchanfragen für unsere Webanalyse. hat man den eigentlich nicht vorhin? Egal, das haben wir immer noch drin. Ja, ist halt einfach so. Muss man mal gucken, wie das Thema sich weitergeht. Im Moment ist es noch überschaubar, aber wahrscheinlich wird das Problem irgendwann, ja, müssen wir alle dann Omniture rausschmeißen und Analytics nehmen, da können wir es mit den Webmaster-Tools koppeln, dann haben wir die Daten wieder. Ich glaube, das schreit nach einer Wettbewerbsklage. Ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
Also da bin ich auch mal gespannt, wo Google damit hingeht und ich meine, letztendlich wird ja jeder dazu gezwungen, Google-Produkte zu nehmen, auch die, die es bis jetzt nicht hatten, sprich von den Webseiten, wo Google bisher keine Daten hatte, die werden ja wirklich dazu gezwungen, Google-Produkte einzusetzen. Webmaster Tools, / Google Analytics.
Genau.
Haha. Sollte man mal eine ruhige Minute drüber nachdenken, glaube ich.
Ich glaube, das müssen wir unbedingt nach Brüssel schicken.
Ja, ich denke, da wird eh noch was passieren, was das ganze Wettbewerbsrecht angeht.
Ja, das glaube ich auch.
Aber dazu noch kurz, ich habe irgendwo gelesen, wenn man seine eigene Seite auf HTTPS umstellt, dann kriegt man den Referrer wieder. Wisst ihr da was zu?
Was? Echt?
Das habe ich jetzt, das fände ich jetzt irgendwie nicht so einleuchtend, muss ich sagen.
Also ich habe mich auch gewundert.
Aber da bin ich technisch zu wenig drin, um mir das anzuschauen. Aber HTTPS ist halt ein bisschen übel. Also
das habe ich auch noch nicht gehört, aber...
Ich glaube, ich würde deine Ladezeit nicht unbedingt förderlich und dein Server würde ich halt auch bedanken.
Ja, das ist das Problem, da hast du halt einen riesen Overhead,
ja. Ja, und kein HTTPS hat auf der kein Caching mehr und nichts. Also der fragt ja jedes Mal den ganzen Kack ab. Also du kriegst ja,
Da bin ich, glaube ich, in irgendeinem Blog mal drüber gestolpert. Ich habe es mir auch nicht mehr genau angeguckt, weil es für uns auch nicht in Frage kommt, aber naja, gut.
Ja, also das sollte man. Also wir haben uns ein Portal, was das hat und es macht eigentlich nur ärger. Vielleicht kriegen wir es auch irgendwann weg. Naja, okay, was ist deren Problem? Dann haben wir noch das hier bei der Seite schnupsel.de, wer auch immer du bist, erstmal einen netten Gruß an dich, eine lustige Domain. Die Frage gestellt, warum folgt Google URLs, die gar keine Links sind? Und ich glaube, das ist so ein Problem, das echt übel ist. Bei ihm war es, glaube ich, was, ich weiß gar nicht mehr, was genau sein konkretes Problem war. Ich weiß nur, wir haben das Problem, seitdem Google hat, seit den 2 Jahren, seitdem Google Ajax interpretiert, ist es halt die Hölle. Also da die ganzen IVW-Pixel, die sie falsch interpretieren und URLs draus machen und sonst was, das ist echt übel. Und wir haben da bei uns, ich glaube, mindestens 40, 50 Schattenverzeichnisse in der Robotext gesperrt, die es gar nicht gibt, nur weil Google denkt, es zeigen da Links hin, die nicht da sind. Also das ist einfach eine ziemliche Hölle.
Weil ja, sonst kommt hat man bei uns auch immer wieder vor, aber sollte einem ja nicht allzu große Sorgen machen, außer dass es bei dir halt in der Auswertung in den Webmaster-Tools nervst, oder? Also ich meine, Auswirkungen auf die Site-Performance hat es ja nicht wirklich.
Ja, aber es sieht auch nicht gesund aus. Also ich meine, wenn du natürlich dann sagst, sie haben 1,2 Millionen nicht erreichbare Seiten, das klingt nicht angenehm. Also weißt du, das, ich glaube, das kann auch nicht dauerhaft gut sein, dass du das da stehen hast. Deswegen sperre ich es halt da einfach lieber.
Ja, das ist eine gute Frage, ob das irgendwie eine Auswirkung hat, dann allein die Tatsache, dass das da steht.
Ja. Ich wollte es nicht austesten, also es klang komisch und ich dachte, bevor ich kann es ja lösen und den Test wollte ich jetzt nicht machen. Ich frage mal an, vielleicht haben ja Kollegen bei der Online Lust, sich das wird so, aber ich glaube, ich komme damit nicht weit. Zurecht. Genau, aber wie gesagt, das ist dieser JavaScript-Interpreter von Google, der ist echt übel. Und damit natürlich glaube ich auch nicht mehr, dass wenn jemand sagt, oh, die können ja hier, kommen wir nicht zum nächsten, von Search Engine Land, Google can now execute Ajax JavaScript. Von wegen, jetzt kommen sie auch an die Facebook-Kommentare ran, wenn ich die über Facebook einbinde oder über Discuss. Ich würde nur sagen, wenn das Ding genauso buggy ist wie ihre Standard-Java-Interpreter, dann kommt da wahrscheinlich auch nur Murks an.
Ja. Da würde ich sagen, sagen auch ganz klar, dass sie Sum Ajax indexen können.
Genau, also da würde ich
so wie sie auch Sum Flash Content irgendwie rankommen. Also da weiß man ja ungefähr, was man dann erwarten kann.
Genau.
Also ich finde das auf jeden Fall eine spannende Sache, was jetzt Google alles immer ausführt oder versucht auszuführen, um wirklich seinen Datenhunger zu befriedigen. Aber ich glaube, wer wirklich zu 100% seine Inhalte im Index haben möchte, der sollte auf solche Techniken im Augenblick noch verzichten.
Ja, das ist ganz schlimm, weil natürlich jetzt Entwickler kommen und sagen, oh, wir können jetzt Ajax machen, gut genau. Geschrieben, sie können sagen, ey Kinder, wenn ihr wollt, dass im Index ist, HTML.
So sieht's aus.
Ja, ich finde es auch irgendwie schwierig, dass Google sich jetzt bemüht, über solche Geschichten an noch mehr Content zu kommen, anstatt irgendwie vernünftige Wege zu bieten, weil die guten Content haben, beschäftigen sich ja auch oftmals damit, das vernünftig indexiert zu kriegen. Und da geht auch dann durch sowas eher viel mehr schief, als dass da gute Contents plötzlich indexiert werden. Also ja, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
Ja.
Genauso wie wenn sie irgendwie anfangen, Forms abzuschicken, um mal irgendwelche Datenbanken auszulesen. Das ist ja auch so ein Ding, was im Zweifel nur nach hinten losgehen kann.
Das sollte man auch lehren lassen, ne? Das stimmt, ja. Genau. Was haben wir dann? Die Internetkapitäne haben einen schönen Test gemacht, welche Links in Google Webmaster Tools angezeigt werden und welche eben nicht. Und haben halt zwei Pattern gefunden oder zwei Beispiele. Das hier irgendwo Swiss Online Marketing auf Suchradar linkt und halt Rapp Friedrich Schramm ebenfalls auch Suchradar linkt und dann aber beide nicht angezeigt werden, obwohl die Links im Quellcode drin sind, aber nicht drin, aber nicht in den Google Webmaster Tools angezeigt werden. Gemeint, auf der einen Seite waren es über 250 ausgehende Links und die waren relativ weit unten, dass dann Google irgendwann gesagt hat, naja, wahrscheinlich ist halt so wenig Gewicht, da nehme ich einfach nicht mit rein. Mhm. Also ich gehe fest davon aus, dass Google, auch wenn da 5000 Links sind, die erstmal alle nimmt, weil die wollen alles indexieren. Also dieses von wegen 100 Links auf einer Seite kam, habe ich noch nie dran geglaubt, weil die wollen einfach eh alles haben. Aber das Gewicht geht halt gen Null. Also dann lassen wir es halt einfach auch aus der Berechnung weg. Ansonsten, was war beim anderen gewesen? Also der andere war irgendwie ein irrelevanter Footer-Link, der meinte, der aber nur irgendwie auf den sie dann vielleicht auch nicht angezeigt haben. Andererseits sagt er, das zeigen sie halt auch relativ viel anderen Schwachsinn trotzdem an, dass man sagt, man muss sich da mal weiter Gedanken machen und er wird es dann wohl auch im der SEO-Com nochmal genauer vorstellen. Also ich bin da gespannt drauf, also lohnt sich. Wie gesagt, nicht nur, weil seine Vorträge immer lohnen. Hier hat er auch noch gleich neue Daten dabei. Aber ich fand das Ganze per se ganz interessant, wobei ich persönlich sagen muss, für mich sind die Google Webmaster Link-Daten immer noch die besten persönlich, die ich habe. Von meinen eigenen Seiten natürlich. Von den Konkurrenten kriege ich sie leider nicht.
Okay.
Und Ansonsten sehe ich bei eigenen Seiten, also bei kleinen Seiten, da fehlen oft Links, da wo man es noch per Hand kann. Bei großen Seiten sind meistens so viel drin, wenn der mir da ein paar weglässt, sei, passt schon. Also die wichtigen sind zumindest, die wichtigen 3 Millionen sind drin.
So sieht's aus.
Genau, und den Rest hat man eh keine Zeit zum Lesen. Ich hänge noch bei irgendwie 1,2, habe noch 1,8 vor mir.
Hast du da jeden Tag 100 Stück vor dir, oder was?
War ein Witz, gibt es ja an das LinkedIn ab. Ja, jeden Tag halt immer Href. Also, okay. Genau. Dann haben sie gleich noch was Schönes geschrieben, und zwar Google verschickt, also darauf hingewiesen ist, Google verschickt Nachrichten für doppelten Content, aber natürlich, wenn sie auf anderen Domains sind. Also einfach so sagen, kann es sein, dass du hier irgendwie gescrapt oder sonst was wurdest. Hatte ich jetzt noch nicht gehabt, aber finde ich eine gute Funktion, dass man sagt, hier, weißt du das eigentlich? Wenn das wirklich kommt, finde ich das gar nicht so verkehrt.
Also das finde ich auch spannend. Soll ja genau dann passieren, wenn es nicht eindeutig erkannt werden kann als gescraped, dass du dann darüber informiert bist, ist schon eine schöne Sache.
Ja.
Also wir hatten das bis jetzt aber auch noch nie gehabt, oder ich habe auch noch nie so eine Nachricht bekommen von Google. Also.
Nee, also wenn irgendjemand so eine Nachricht hat, schon mal bekommen hat, hätte mich mal interessiert. Also ich habe nämlich auch noch keine gesehen.
Dann meine Comments schreiben.
Und genau. Mit dem Duplicate Content kenne ich mich eigentlich aus.
Da sind wir fit drin, ja. Genau, was haben wir dann noch? Search Engine Land, SEO Beats, PPC, Social Media for Generating Leads. Eine sehr schöne Aufstellung haben die hier rausgehauen, wie denn so die Umsätze sich zuzurechnen sind, und haben halt ganz gezeigt, an welchem, und zwar im B2C, auch als auch im B2B-Markt, dass SEO doch einen Großteil des Umsatzes macht. Hier war es so, 57% vom Traffic, 41% vom Umsatz, wohingegen PPC 24% vom Traffic macht und 32% vom Umsatz. Das heißt, da ist natürlich mehr Umsatz aus dem Traffic rausgeholt worden, aber in der schieren Menge, die einfach über SEO, Longtail etc. pp. Reinschlägt, ist es in Summe immer noch mehr. Und das hat mich jetzt nicht wirklich überrascht. Nichtsdestotrotz haben sie danach nochmal gesagt, wo schicken die denn ihre Gelder hin? Und da muss man ja sagen, und das finde ich halt wieder sehr interessant, dass doch extrem viel, dass dann SEO eher unterrepräsentiert ist. Und da muss man sagen, okay, warum, für was braucht ihr denn Geld? Ich meine, ist doch ein kostenloser Kanal. Ja, nee, aber allein schon gutes Geld, um gescheite Redakteure zu haben oder entsprechend Texte einkaufen zu können, etc. Es gibt tausend Sachen, die man tun kann, die mit Geld zu tun haben, die aber auch natürlich auf Conversion etc. pp. Einzahlen. Das ist ja immer ein Zusammenhang an der Stelle. Aber nachhaltig ist. Also ich meine, wenn ich PPC abstelle, ist halt weg. Wenn ich Texte eingekauft habe, die gut sind, die Seite rankt und konvertiert, dann bleibt es auch, weil die gehen ja nicht weg, weil ich, habe ich ja bezahlt.
Ich finde es auch nicht überraschend, dass es so ist, sondern eher überraschend, wie sich eben genau die Budgets verhalten. Also bei SEOmoz gibt es dann zwei schöne Piecharts daneben. Einmal sieht man eben die Klicks, die auf PPC und Organic sich verteilen, und dann eben auch die Conversions und daneben eben die Budgets. Und das ist genau umgedreht. Also werden 70% aller Klicks in Organic gehen aber 70% aller Budgets in PPC.
Also die total Charts muss ich auch gerade denken. Das ist echt heftig. Und ich glaube, das war im 90%-Bereich fast, oder?
Oder noch mehr, also ich weiß jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt mal mit 70 vorsichtig angesetzt, aber es kann durchaus noch höher gewesen sein. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr genau. Aber das ist schon übel.
Wobei da die Frage ist, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, wie die gerechnet haben, weil die natürlich sagen, SEO, ich nehme bei SEA das Budget für das SEA-Budget und bei SEO für die Leute, habe aber zum Beispiel Content-Einkauf nicht mit reingerechnet. Also du weißt nicht, wie die Budgets gerechnet haben, weil die sagen, das läuft unter Kostenredaktion.
Ja, das kann natürlich sein, das ist richtig.
Also da muss man ein bisschen aufpassen. Also da sind wir nicht tief genug drin. Also ich kenne dieses Ding auch, aber auch mal gedacht, oh, haben die da SEO-Vollkostenbetrachtung oder haben sie wirklich nur die Kosten rein für die SEO-Abteilung und die anderen Kosten wurden woanders allokiert?
Aber gut, wenn ich jetzt aus meiner... Entschuldige.
Kai, du?
Okay, wenn ich allein aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt von den meinen Agenturjahren, sage ich mal, spreche, dann ist es aber genau das, also das so ein bisschen nach der Devise, irgendwie lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, lieber nehme ich irgendwie den Umsatz, den ich sofort habe, teuer bezahlt per SEM, als irgendwie Geld in etwas zu investieren, was ich nicht verstehe, wo ich nichts garantieren kann. Die sagen dann immer, ja, das dauert und das ist langfristig, aber dann auch nachhaltig, aber dann sieht man auch, oh, und dann gibt es auch Abstrafungen, man kann alles verlieren, und das das ist halt alles irgendwie so richtig so undurchsichtig. Also gerade wenn die Entscheider keine Ahnung haben, wie SEO eigentlich funktioniert, kann ich es auch verstehen. Ich meine, deren Jobs hängt halt oftmals am kurzfristigen Erfolg und nicht an der Nachhaltigkeit. Das ist ja auch in unserer Wirtschaft generell gerade so ein Thema, dass dann die Budgets eher in SEM gehen, klar.
Ja.
Und meist erst, wenn es dann so teuer wird durch die Klickpreise und sich nicht mehr so richtig lohnt, da wird dann erstmal überlegt, ah, was gibt's denn noch so? Und dann wird auf einmal Budget geschiftet. Aber ja, der ROI ist ganz klar im SEO höher. Das gibt es ja zahlreiche Beispiele.
Das stimmt, ja. Nee, da hast du recht. Wobei, wie gesagt, ich auch nicht sage, Budget umschiften. Wenn in der Regel ist ja so, dass sehr Romi getrieben ist. Wenn der Romi stimmt, dann muss man halt zusätzlich Geld für SEO organisieren. Aber ich gehe natürlich nirgendwo raus, wo das Romi stimmt. Also das wäre beknackt.
Nee, da jetzt weniger zu machen, solange das sich rechnet, ist klar. Aber wenn ich nicht mehr Budget habe, dann kann es doch auch lukrativ sein, da ein bisschen was zu machen.
Das stimmt. Absolut richtig, absolut richtig.
Ja, dann könnten wir hier eigentlich mal einen Aufruf starten. Leute, Entscheider, investiert in SEO.
Genau. Also allererste Entscheider, hört Radio für SEO. Und wenn ihr das gehört habt, was natürlich ein bisschen schwer war, weil ihr ja, okay, so ein Henne-Ei-Problem, aber danach macht das andere.
Genau.
So, was haben wir dann? Panda DNA, Algorithmentest, unsere Google Panda Update. Kai, das war von dir, gell?
Genau, das war ein Beitrag bei Search Engine Watch. Da hat jemand eben mit einem großen Netzwerk mal getestet, so ein bisschen versucht rauszukriegen, ja, was man über Panda denn für statistische Daten erheben kann. Er hat sich halt drei Fragen im Prinzip gestellt. Das eine war, kann man von Panda partiell betroffen werden, worauf dann eben rauskam, nee, weil entweder schmiert die ganze Domain ab oder es erwischt dich gar nicht. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo so ein Threshold. Wenn du da drüber bist, dann hast du halt Pech gehabt und dort drunter ist noch alles okay. Dann wollte er sich genauer anschauen, wie viel oder wie groß denn, naja, der Anteil des schlechten Contents irgendwie sein darf. Das finde ich ein bisschen schwierig, das jetzt wirklich als Maßstab irgendwie ranzuziehen. Da konnte er auch wirklich keine eindeutigen Aussagen treffen. Also bei manchen Seiten haben 20 schlechte gereicht, bis die ganze Domain abgeraucht ist, und bei manchen eben 100. Da würde ich auch immer fragen, wenn ich dieses Experiment aufsetze und ich sage, das ist eine Low-Quality-Page, sagt das Google dann auch so, und schon stimmen die ganzen Zahlen wieder nicht. Also das würde ich mal sagen, mit Vorsicht zu betrachten. Und Outcome 3 war dann eben noch, was ist der beste Weg, sich wieder zu erholen eben von Panda. Da hat er 250 Tests gemacht und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also 150 davon, da hat er einfach die schlechten Seiten entfernt oder mit guten teilweise ersetzt. Bei 100 hat er die einfach rausgenommen komplett und zusätzlichen neuen Content erstellt, der gut ist. Und bei 50, hat er versucht, den Low-Quality-Content als Quality-Text irgendwie aussehen zu lassen, wahrscheinlich mit irgendwelchen Aggregationsgeschichten oder so. Und also eben die teilweise Verbesserten kamen teilweise zurück, kann man sagen. Aber dafür sind also quasi die Seite, die tatsächlich entfernt und ersetzt wurden, sind die anderen Seiten schneller zurückgekommen. Und bei denen, wo sie rausgenommen wurden, hat es länger gedauert. Das fand ich schon spannend. Also bevor man jetzt seine Seiten alle deindexiert, die scheiße sind, wirklich versuchen, partiell und langsam und vorsichtig zu verbessern. Das ist wohl so die generelle Aussage, die man da machen kann.
Ja, heute noch ein Komma rein, morgen dann ein Punkt. Dann irgendwann wird es was. Aber nee, das ist schon, du kannst uns dann ja berichten von deinen Erfahrungen.
Ja, werde ich sehr gerne machen. Also wenn das Thema...
Im Online-Radar, also
Online-Radar.de,
genau.
Genau, dann wird es eine ganze Sendung drüber geben. Also ich habe jetzt schon eine Latte, was ich schon alles gemacht habe, und jetzt muss ich eben abwarten, bis der Panda wieder mal vorbeiguckt und mal sehen, was passiert. Ist aber auf jeden Fall spannend.
Das stimmt.
Hoffentlich hat jetzt keiner den Podcast ausgeschaltet im richtigen Moment.
Nee, das läuft alles, geht hier alles on air, gar kein Problem.
Ich meine jetzt von unseren Hörern. Ach, naja, ist egal.
Genau, dann hatten wir aber hier einen super schönen Vortrag gehabt von, von wem eigentlich? Wo bin ich denn? Jetzt habe ich leider die Linie verloren. Hat mich einer eingefangen? Und zwar um das Thema, hier. Vom Ancron, Internetverstopfer und so weiter.
genau.
Der arme Andreas, der da ein bisschen leiden musste, aber er weiß auch, wie man aus der Verstopfung Geld verdient, und zwar mit VG Wort.
Genau, ja, Andreas hat auf dem SEO-Day einen Vortrag gehalten über ungenutztes Monetarisierungspotenzial jenseits von AdSense und Co. Fand ich jetzt persönlich recht spannend, weil ich die VG Wort zwar schon mal gehört hatte, aber dass man da auch als SEO durchaus Geld mit verdienen kann, war mir neu. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die VG Wort ist im Prinzip das, was die GEMA für Text ist. Was die GEMA für Musik ist, ist die VG Wort für Text, so rum.
Ja.
Und genau. Zwar, die holen sich von diesen ganzen, also wenn jemand Kopierer verkauft oder irgendwie Medien, mit denen man Kopien anstellen kann, dann ist da eine Abgabe drauf, das geht an die VG Wort und die verteilt es dann eben an berechtigte Personen, wie es so schön heißt. Und wer ist berechtigt? Ja, das sind alle Autoren, die publizieren Texte ab einer gewissen Schöpfungshöhe. Das heißt, der Text darf jetzt nicht irgendwie eine Produktbeschreibung sein oder eine Linkliste. Es muss halt schon irgendwo Gehirnschmalz drinstecken. Das ist sehr schwammig formuliert und sehr schwammig auch irgendwie zu determinieren, was da jetzt mit gemeint ist. Aber es geht da hauptsächlich um redaktionelle Inhalte und die müssen eine gewisse Anzahl von Abrufen haben, nämlich 1500 Minimum pro Jahr, derzeit für 2010. Das ändert sich aber auch jedes Jahr und dann kann man eben von der VG Wort dafür Geld bekommen. Da muss man einen Tracking-Pixel einbauen. Da zählt natürlich nur deutscher Traffic, also wer jetzt auf die Idee kommt, da irgendwie 1000 Inder drauf zu schicken, funktioniert nicht.
Ja, aber und ich meine, lustigen Bot aus Deutschland, mit kleiner Rotation also, und Spoofing und so. Also das Pixel sieht ziemlich dämlich aus.
Aber das ist das IVW-Tracking, also Bot funktioniert auch nicht, kann ich dir auch sagen.
Oh du, da ging schon einiges durch, du. Also da habe ich schon Sachen gesehen bei der IVW.
Okay. Gut, dann weißt du wieder mehr als ich. Ich weiß nur, dass man den Traffic durch gewisse Geschichten deutlich günstiger kaufen kann, als ihn man hier vergütet bekommt. Das Problem ist nur, man kriegt das Geld sehr spät, das heißt, man muss das komplette Jahr vorfinanzieren, was den Traffic angeht, kriegt dann sein Geld im Oktober des darauffolgenden Jahres. Und es kann sein, dass die VG Wort einfach sagt, nee, der und der Artikel wird nicht vergütet, weil die Schöpfungshöhe war nicht gut genug oder einfach mal der Traffic war uns nicht deutsch genug, wie auch immer. Also da hat man schon so gewisse Unwägbarkeiten. Also ich hatte mir überlegt, das mal in großen Maßstab zu skalieren, aber ich denke, davon sollte ich eher die Finger lassen.
Ja, machst ein Finanzprodukt raus, geht schon. Also weißt du machst dann hier Risikopapiere und dann zack, bumm, kannst du ja bestimmt irgend so einen Idioten antreten auf so einer Bank. Muss halt dann immer in Milliarden gehen.
Ich habe nur leider keine Investmentbanker in meinem Freundeskreis, obwohl das ist, glaube ich, eigentlich besser so, oder?
Genau. Nee, die keine Freunde, einfach irgendwo reinlaufen in so eine Bank. Ach so. Rein und dann sagen, hier, komm, wie war das hier? Ich habe da
mal eine Idee.
Schuldverschreibung von anonymen Alkoholikern geht schon.
Okay. Oh, bei mir klingelt das Telefon gerade mal. Tut mir leid, ich drück mal weg.
Das ist live.
Das dann einfach telefonieren, wir hören zu.
Mutti?
Genau, meine Mutti oder so, gell?
Ich denke, wir können dann in der Zwischenzeit zum nächsten Thema kommen.
Genau, und zwar die Wahrheit über perfekte URLs auf SEO Scene geschrieben von...
Sorry.
Von Frank Dürr.
Nein, ist der Blog von Frank Dürr, aber geschrieben von Pascal Landau. wow, gell? Er war hier schon zu Gast. Er ist ja auch Master of Spinning und... Und war hier auch schon zu Gast im Blog. Und der hat was geschrieben über URL-Strukturen und wie man die, also über, wie so eine URL aus SEO-Gesichtspunkten aussehen sollte. Ein sehr schöner Artikel. Von wegen, kommen wir nachher eh nochmal zu beim Gesamtteil. Wichtig ist aber seine Conclusion am Ende. Wenn das Ding halbwegs passt und nicht total Murks ist mit Session-IDs oder so, dann sollte man da nicht optimieren, weil man verliert halt durch den ganzen Umbau wahrscheinlich mehr, als man erstmal gewinnt. Also irgendwie, weil jetzt ob jetzt anders, also wenn ich es neu baue, dann immer mit Dash anstatt Underscore. Wenn es jetzt Underscore ist, muss ich deswegen meine URL-Struktur nicht ändern, weil das macht mehr Arbeit wahrscheinlich und ich verliere erstmal mehr, als ich dann gewinne. Das ist wirklich sehr wichtig. Never change your running system. Wenn es erstmal läuft, erstmal so lassen. Und ganz wenn man gut. Sowieso Ding mal in die Hand nimmt und muss irgendwann in Relaunch machen, den man als SEO nicht verhindern kann, dann kann man es auch mal beheben.
Genau. So sehe ich das auch.
Ja. Kann ich auch nur unterschreiben. Wir haben ja gerade darüber diskutiert, wegen unserem Relaunch, dem Anstehenden, und haben uns auch dafür entschieden, was behalten, was da ist, und neue URLs kann man ja dann, oder neue Seiten kann man ja unter etwas hübscheren URLs machen.
Genau. Wenn er das Thema das hinbekommt, ist ja super. Also zwei verschiedene URL-Schemas kriegt unseres nicht gebacken.
Ja, wir haben ja alles hier maßgeschneidert sozusagen in-house. Von daher, theoretisch geht alles, es sei denn, die Technik sagt, ist uns zu viel Arbeit.
Genau, dann geht's aber, es macht halt zu viel Arbeit. Genau. Dann haben wir von Seokratie, Julian, einen sehr schönen Artikel zum der optimale Titel für Google. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Also irgendwie sind da mehrere Pfeile drin.
Und ein Häkchen ganz vorne.
Und vorne ein, das ist ja eher so ein Wurzelhäkchen, aber ist okay. Wobei, da habe ich mal eine Frage an euch alle. Könnt ihr mal drüber nachdenken? Wenn ich schon solche Wurzelzeichen sehe, was ist denn die, was ist die Wurzel von 4?
Was? 2, wieso?
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber was ist denn die Wurzel von minus 4?
Die gibt's nicht.
Die gibt's wohl, und wer es weiß, darf es in die Kommentare schreiben. Weil es muss es geben, weil du kannst es aufschreiben, das wäre Mathematik falsch. Also es gibt die Lösung dafür, die ist aber nicht so ganz trivial. Wer es Lust hat, kann es reinschreiben. Wenn nicht, gibt es die Auflösung in 4 Wochen. Oh, so, Schmilli, jetzt kann ich 4 Wochen nicht schlafen, gell? Aber oh, so sind wir halt. Genau. Aber hier geht's. Kommen wir zurück zu dem Thema, wir könnt ja googeln, über das Thema Titel. Und sehr schöner Artikel über kurze Titel, was oft in so ein Thema ist, wo man einfach Platz verschenkt, wo er sagt, versucht die Dinger doch sinnvoll zu bekommen. Passiert mir auch, hört dann wieder 3 Artikel, gab, wo einfach nur so ein Wort drin stand, wo ich sage, oh, okay, ist das wichtigste Wort, aber da kann man noch was dazu schreiben. Was gibt's hier denn eigentlich zu dem Wort? Und dann hat er viele Sachen gesagt, wo Leute einfach mit dem Brand anfangen oder einfach nur Wort und Brand, oder ich sage ja dann Absender als altdeutscher Mensch, anstatt Brand, hinschreiben, was alles dann wenig sinnvoll ist und nicht aussagt, um was es geht. Im Großen und Ganzen kann man sich da an Brian Eisenberg halten. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn googeln und auch ihn kennenlernen, nicht nur die Wurzel von minus 4. Der sagt, er geht danach RVC vor, und zwar Relevanz, also Relevance, Value and a Call to Action. Und das muss ich in meinen Titel irgendwie reinknallen. Die Call to Action wird manchmal etwas, ist deswegen am Ende, weil das passt manchmal da nicht mehr rein, aber zumindest die Relevanz, also um was geht es, um der Value, was verdammt nochmal, warum gerade mich von diesen 9, 10 Links, die da sind. Das ist eigentlich ein guter Titel, und da hat er hier als Beispiel Luxusurlaub bei Thomas Cook, Reisen der Extraklasse. Schöne Sache, ganz klar, es geht nicht darum, massiv Traffic zu generieren, sondern es geht hier um Luxusurlaub. Das ist meine Relevanz. Thomas Cook als Mark gleich hinten dran, weil es natürlich für Reisen steht, und hinten dran Value, Reisen der Extraklasse. Also ganz klar, ich finde hier Exklusivinhalte, ich finde keinen Pauschalurlaub. So, wenn ich jetzt einfach, das passt zu Luxusurlaub, ich grenze nochmal ab und sage, hier geht es wirklich Extraklasse, das ist Value. Muss natürlich später auch so auf der Landingpage stehen, die Leute sich abgeholt fühlen. Aber das ist wirklich das Thema. Dann Call to Action wird hier ganz simpel durch ein lustiges Ausrufezeichen gemacht. Also, komm vorbei, mein Freund. Jetzt! Kategorischer Imperativ-Gedöns.
Auf jeden Fall sehr schöne Artikel, kann man sich einfach mal durchlesen und mal ein bisschen immer drüber nachdenken und das vielleicht auch mal so ein bisschen in die Online-Redaktion reinbringen.
Oh ja, das wird spaßig. Aber klappt. Also, wir haben bei uns auch Leute, die können das sehr gut. Aber wenn das dreimal da war, dann weißt du auch, es gibt Leute, die kriegen es einfach nie hin, muss man auch akzeptieren. Also, ich habe auch nie fliegen gelernt. Also, ist schon okay. Dann haben wir
Thema.
Genau. SEO by CC. Authority versus Popularity. Ein sehr schöner Artikel, den können wir in der Länge gar nicht durchgehen, weil die so unwahrscheinlich lang sind. Ich glaube, der ist der Einzige, der schreibt noch länger als Martin Missfeld. aber hier geht es um ein Patent von Microsoft, was sagt, wie kann ich denn einen Autor identifizieren und bewerten, ob er eine Autorität ist oder ob er einfach nur bekannt ist. Also es gibt ja populärwissenschaftliche Sachen, so Galileo, Peter Mosleyer, interessantes Magazin, whatever. Das ist aber meistens verkürzt oder falsch sogar teilweise. Und da ist natürlich wichtig, wohingegen natürlich, das hat er hier geschrieben, eine tiefwissenschaftliche Abhandlung von der GSI, der Gesellschaft für Schwerionenforschung, wahrscheinlich die richtige Antwort ist, die wird bloß kaum einer empfehlen, weil es A, kaum einer versteht und B, deswegen natürlich auch kaum einer empfiehlt. Aber eigentlich ist es die richtige. Um da einfach Autorität von Bekanntheit zu unterscheiden, gibt es da ein Patent, einfach mal durchlesen. Wichtig sind die Konzepte, die da hinten dran stehen. Und man sieht ja auch, dass Google mit der Richtung Authorship, Markup und Google Plus als Profil, für mich ist ja Google Plus hauptsächlich ein Profildienst und nichts anderes, da reingeht, genau versucht natürlich in eine ähnliche Richtung zu gehen. Ich finde da einfach mal ein bisschen hinweggehen von wegen, oh, Google Plus, Social Media, nee, hier geht es eigentlich um Profil und um und Autoritäten zu identifizieren, ist eine sehr schöne Sache.
Ja. Ich habe auch in letzter Zeit immer mehr den Eindruck, dass es bei Google Plus überhaupt nicht um ein Konkurrenzprodukt zu Facebook geht, sondern einzig und allein darum, irgendwie die Ranking-Algorithmen von den Links unabhängiger zu machen. Also das ist irgendwie...
Ja, Vertrauen ist so ein Ding. Also ich meine, jetzt, ich habe da in 2 Wochen einen Vortrag zu dem Thema Social Media in SEO. Wo ich ja sage, ich habe ja diesen, weiß nicht, habt ihr die letzte Website-Boosting gelesen? Da war so ein Artikel über Google Plus, der übrigens nicht sonderlich gut. Wer auch immer den geschrieben hat, mein Freund, das Ding, also bitte nochmal nachlesen. Das war echt, geht besser. Und da ging es nämlich auch um den ganzen Bla. Und wenn dann einfach hindreht von wegen Google, die Links sollen weniger stark gewinnen, nee, da kommt was dazu. Das heißt nicht, dass irgendwas ab. Das Ding ist hart drin. Ich glaube, die kommen aus dieser Linknummer auch nicht wirklich raus.
Ja, aber es kann halt relativieren, sage ich mal.
Es kann relativieren, aber die werden per se erstmal nicht abgewertet oder sowas. Also das ist der Kern ihres ganzen Systems. Aber die Frage ist immer, was ist Relevanz? Also das ist ganz, das ist ein, weil eine Suchmaschine, das versucht da auch mit den Kollegen, also eine Suchmaschine, bevor es Google war, die hat Text Mining betrieben. Text Mining macht keine Relevanz, sondern Ähnlichkeit. Also wie ähnlich ist der Dokumentenvektor eines Dokuments im Vergleich zu dem Dokumentenvektor meiner Suchanfrage. Das ist Ähnlichkeit. Ähnlichkeit ist nur ein ein Argument, was vielleicht auf Relevanz einzahlen kann, aber es ist nicht Relevanz. So, Links wiederum sind dann dazu gekommen, dass man sagt, okay, das wurde auch nochmal empfohlen. Also empfohlen ist eine zweite Art zu sagen, ich habe eine weitere, also das Ding ist erstmal ähnlich, das hat wahrscheinlich mit dem Thema was zu tun. Also könnte es vielleicht relevant sein. Dann haben es noch viele Leute empfohlen, könnte die auch relevant sein. Jetzt kommt das Thema Geschwindigkeit. Wenn du was suchst und findest etwas, was du schon kennst, dann ist es zwar richtig, als, weil es ähnlich zur Anfrage ist, für dich aber gänzlich unrelevant, weil die Information bei dir schon bekannt. Deswegen ist Aktualität kann auch ein Faktor für Relevanz sein, weil die Relevanz liegt ja immer an dir als Person und nicht an Ähnlichkeit. Und das vierte ist Glaubwürdigkeit. Das ist, was Google mit Trust meint. Glaubwürdigkeit haben wir in Brands, deswegen hat Google Brands so stark hochgezogen, weil selbst wenn die Information für mich neu ist, wenn sie zu meiner Anfrage passt, dann muss ich der Quelle immer noch glauben können. Ansonsten ist sie für mich als Mensch immer noch nicht relevant. Weil ich kann sie ihr nicht glauben und damit nutzt sie mir nichts. Und deswegen kommt jetzt mit diesen Autor-Bilder-Anzeigen, dass ich weiß, ah, das ist der und von den kenne ich, der schreibt für die Süddeutsche, den glaube ich. Oder da haben meine Freunde haben das glaube ich. Das ist ein weiterer Faktor, der in das Thema, was ist für mich als Mensch relevant, nicht was ist Maschine ähnlich. Dafür ist es extrem wichtig, dass man so etwas in die SERP reinbringt, damit mir als Mensch es möglich wird, diese Quelle, die Information einzuschätzen. Oh, was eine Rede.
Ja, wunderbar auf den Punkt gebracht, würde ich mal sagen.
Ich denke, jetzt sollten wir uns alle mal so eine Stunde Zeit nehmen und mal darüber nachdenken, Jens, worüber du gerade geredet hast.
Da einfach noch mal langsamer anhören. aber wie gesagt, deswegen glaube ich, das ist das, um was es eigentlich bei der ganzen Sache geht. Kommentare, Kinders, Kommentare. Wer denkt, was ein Schwachsinn, kommentieren. Freuen wir uns drauf.
Also ich würde das auch gerne nochmal zurückspulen, aber geht nicht, weil ist ja live.
Genau. Ich schicke dir die Slides dann, wenn ich fertig habe. Genau. Aber das Thema einfach mal lesen, macht sehr viel Spaß. Dann haben wir Google Freshness Update, viele Gewinner, wenig Verlierer vom Searchmetrics-Blog. Sehr schöner Artikel vom Markus geschrieben. Ich glaube, wir lesen jetzt die Tabelle nicht vor. Aber sollte man sich einfach mal anschauen, ist eine sehr schöne Geschichte. Einfach mal lesen, kommt in die Shownotes. Oder? Genau. Weil statistische Daten vorlesen ist wie Telefonbuch vorlesen. So sollte man sich lieber besser anschauen, hat man mehr von.
Dann jetzt haben wir noch was Lustiges.
Genau, es gab einen PageRank-Update. Ihr wisst ja, der grüne Balken der Sympathie.
Yay!
Genau. ja.
Genau, und da hat auch der Martin Missfeld einiges drüber geschrieben.
Ja, einen für ihn sogar relativ kurzen Artikel. Er hat nämlich nur 4 Absätze. Und nicht 40 wie sonst. Und
nur 3 Bilder. Bilder.
Vier, ja. Pro Absatz ein. Also, schöne Sache. Oder auch nicht. Zumindest ist er jetzt halt anders.
Verlinkt mal in den Shownotes.
Genau.
Ja, der Patching lebt.
So viel steht fest. Und dann nochmal eine riesen Abhandlung zum Thema Duplicate-Content vom Seokratie, der auch, glaube ich, versucht mittlerweile den Martin zu schlagen in der Textmenge.
Ich muss auch sagen, die Frequenz ist auch krass. Also Julian bringt jetzt wirklich in letzter Zeit sehr häufig sehr, sehr gute Artikel.
Ja, er hat das mehr, ich habe mit ihm gesprochen, seine Mitarbeiter wissen jetzt, wie es geht, das kann er wieder schreiben.
Ah, sehr gut.
Genau. Der Julian ist, heute kam der, glaube ich, jetzt raus, auf das Thema Duplicate Content bei Google vermeiden eingegangen. Und es ist wirklich so ein umfangreicher Artikel, in dem wirklich alle Möglichkeiten abgehandelt werden, wie man das Thema Duplicate Content erzeugt und vermeidet. Ich meine, warum man zum Beispiel auch die Jens, du magst ja die Julian Roberts TXT vielleicht nicht so ganz nutzen sollte oder in welchen Fällen es ungünstig ist, die zu nutzen. Rel Canonical, No Index, alle Möglichkeiten in Kombination. Jemand, warum das schlecht ist oder auch gut ist.
In den Master Tools. Parameterhandling, also eigentlich alles abgedeckt zu dem Thema.
Ja. Oder eben halt, warum es vielleicht auch nicht so günstig ist, eine Seite, die man nicht im Index haben möchte, auf NoIndex zu setzen und zusätzlich über die Robots.txt zu sperren.
Ja. Das funktioniert nicht so gut.
Sollte man, ja, klar, aber ich meine, vielen ist das gar nicht klar. Die denken, ja, sicher ist sicher. Mache ich mal lieber beides. Ist aber Quatsch. Auf jeden Fall wahnsinnig spannender Artikel. An der Stelle schönen Gruß an Julian.
Ja.
Liebe Grüße, ja.
Mach's gut. Ich hab's
richtig gut, ja.
Genau. So, und dann würde ich sagen, steigen wir eigentlich jetzt endlich nach einer Stunde und einer Minute in unser Thema ein. Das ist ja unglaublich, so schnell wir heute wieder sind. Ja. Und zwar haben wir gedacht, wir gehen einfach mal durch die Grundlagen des IT-SEOs durch und gucken mal, was man da so tun kann und gehen da mal so ein bisschen strukturiert in die Themen rein, soweit man strukturiert verbal sein kann. Erstmal zur Abgrenzung, so als alter Wissenschaftler immer, wir grenzen uns erstmal ab, das ist immer sehr wichtig. Ist bei uns im Haus sehen wir im SEO eigentlich 6 große Arbeitsblöcke. Das eine ist das Thema Zieldefinition, da fällt auch Keyword-Analyse drüber, Angebotsdefinition, Wettbewerbsanalyse, alles, was ich mache, bevor ich überhaupt anfange, rein. Dann haben wir den Bereich IT-SEO, das ist wirklich Domain-Management, URL-Management, Ladezeiten, HTML, Flexibilität, Feed-Generierung, Mikroformate und der ganze Kram. Es ist nicht Navigationskonzepte, das ist Informationsarchitektur. Also wie baue ich meine Navigation auf, wie tagge ich, wie erschließe ich meine Inhalte, wie kann ich Mesh-Ups bauen, das ist alles Informationsarchitektur. Auch generelle Konzepte für Default, Titles und Descriptions, all das Informationsarchitektur, Headlines und so etwas. Dann das Thema Content, das ist klassischerweise alles, was wir unter Sense of Place beschreiben, das ist dann wirklich konkrete Überschrift, Description, direkte Verlinkung aus dem Workflow eines Redakteurs heraus, also nicht automatisiert. Aber natürlich auch, das steht jetzt hier nicht wirklich drin, also nicht hier, wir haben ja eine Präsentation, mit der wir durchgehen, sondern auch das Thema Content-Strategie, wo will ich eigentlich mich hin entwickeln. Dann das Thema Internet-Popularity, das klingt besser als Link-Building, weil gegen Internet-Popularity hat Google noch nie was gesagt, dann darf man es auch tun. Das ist ja wie in Berlin, da hat ja immer die S-Bahn gebrannt hier am OM-Cap und da hat mir gleich gesagt, der hat nicht gebrannt, das war Brandvandalismus, das war kein Anschlag. Ich so, okay. Also muss die Sachen einfach anders nennen, dann klingt es auch netter. Brandvandalismus, das klingt echt netter, finde ich. Brennt man gleich viel lieber.
Also in der Politik ist Neusprech ja durchaus ein heißes Thema.
Genau. Also Internet Popularity, da ist natürlich das ganze Thema, wie kann man sich im Konzern sinnvoll verlinken, das ist politisch gar nicht so ganz einfach, also welche Page möchte ich eigentlich haben und wie verteilt die dann wieder auf die einzelnen Assets im Konzern den Traffic, weil, okay, das Ganze, wie plane ich externe Verlinkung, welche Events, wann braucht man diese Vorplanung, wie kann man Linkbaits organisieren, wie stimmt man sich mit den Social-Media-Leuten ab, wie geht es mit den ganzen Shareability- und Linkability-Themen überhaupt um, machen wir Widgets, Badges, also die ganze Kram ist alles Internet-Popularity bis hin eigentlich noch zu PR, aber das ist meistens eine eigene Abteilung, das wird nochmal ganz schwerer, aber all dieser ganze Kram ist da drin und dann natürlich das ganze Thema Controlling, Monitoring, was dazu gehört. Das sind so die 6 großen Arbeitsgebiete, die wir eigentlich haben, den wir uns sozusagen organisieren. Macht ihr das ähnlich?
An wen ging die Frage jetzt?
An euch beide, ihr dürft euch aussuchen, ich dachte so.
Also bei uns ist das jetzt noch gar nicht so aufgeteilt, eben wie gesagt, ich bin auch noch recht neu im Konzern, ich glaube, das wird auch noch Jahre dauern, bis man wirklich so eine klare Aufdröselung der Einzelteilgebiete hat, ja, aber ist natürlich spannend.
Ja, also bei uns ist das so, die SEO-Abteilung besteht aus mir, von daher sind wir super strukturiert und super aufgeteilt. Nö, also nö.
Passt. Also du machst halt einfach 6 Arbeitstage an jedem Tag eins von den Dingern, dann passt das.
Genau, ja, oder stundenweise wechsle ich mich dann ab.
Genau, das ist auch nicht schlecht, genau. Also, aber okay, aber im Grunde genommen, irgendwie muss man sich ja sortieren. Ich hab das auch ähnlich nicht wegen uns intern vorgenommen, sondern festgestellt habe, es sind verschiedene Stakeholder, mit denen ich rede. Also mit einer IT kann ich halt nicht über Texte reden und über Links, das interessiert die halt nicht. Und ich kann mit ihr aber auch nicht über die Navigation reden, weil das muss ich mit dem Channel Management oder dem Produkt-Ownern machen, weil das ist natürlich hardcore produktnah. Die interessiert sich aber nicht über den Quellcode. Also das sind halt die wir haben es ein bisschen nach den Ansprechpartnern, die wir im Haus haben. Deswegen ist die auch nicht allgemeingültig, sondern wenn mein Haus anders organisiert ist von den Abteilungen und die anders geschnitten sind, dann muss ich mich auch wieder anpassen. Also das ist ganz wichtig. Das passt nur bei uns, weil bei uns genau halt auch so diese Sachen, das ist ungefähr auch die ansprechbaren Stakeholder halt sind, die wir haben.
Ja, darauf bezogen ist es bei uns auch ähnlich. Also klar, den Produktmanager, da geht es dann wirklich auch um Informationsarchitektur, da möchte der viel mitreden, die IT für die IT-Themen. Controlling ist dann bei uns eher in der Geschäftsleitung oder in meinem Vorgesetzten mit der Zieldefinition. Klar, Internet-Popularity ist doch wie auch Thema PR und Content-Optimierung, ja, die Redaktion, das stimmt schon, also das trifft es ganz gut. Ja, wenn ich später mal für jeden dieser Abteilungen einen eigenen Mitarbeiter habe, wow, dann kann ich sagen, bin ich weit gekommen.
Ein eigenes Team.
Genau.
Wow, ja, das ist dann der zweite Schritt, aber eins nach dem anderen.
Genau. Man fängt immer erst mal mit einem Studenten an und dann wächst das von alleine irgendwann.
Genau. Ich bin ja schon mal froh, dass ich jetzt eine Halbtagsredakteurin bekommen habe, also das ist ja schon mal hier ganz viel wert.
Das stimmt, das ist immer viel wert, das stimmt.
Jemand, der gut texten kann. Und das Thema SEO.
Und heute geht es um IT-SEO, genau.
Um es jetzt mal abzugrenzen und einzugrenzen und einzuschränken.
Genau. Und da fangen wir an mit dem Thema Domain-Management und das sind so ganz triviale Sachen, aber immer wieder falsch. bin ich erreichbar mit oder ohne www? Mir ist eigentlich scheißegal wie. Hauptsache, es ist nur eine Version und die andere leitet um. Und zwar nicht nur die Startseite, sondern alle Versionen davon. Das ist ja auch HTAccess jetzt nicht wirklich umständlich, das reinzuschreiben. Passiert trotzdem immer wieder. Und wenn jemand nicht weiß, wie man es testet, es gibt da web-sniffer.net, also für einfach mal irgendeine URL reinschreiben, mit und ohne www. Also nicht gerade die Startseite, sondern testet meistens irgendeine Deep-URL, weil oft ist es halt auf der Startseite geklärt, aber nicht auf einer, aber nur da macht es nicht überall. Also nimmt einfach irgendeinen Deep-Link, weil wenn es einmal klappt, dann klappt es eigentlich in der Regel immer. Also dass jemand per Zufall gerade den nimmt, den man sich per Zufall gefunden hat. Klassiker ist auch immer, wenn man es dann per 302 macht, auch immer gerne. Also wenn man es der Technik sagt, die sagt, es ist erledigt, ist es immer 302?
Ja.
Irgendwann muss das echt mal Standard irgendwie gewesen sein. Keine Ahnung warum, aber
ja, es ist so. Wenn du nichts angibst, so. Dann ist es der Standard.
Genau, wenn du nur Redirect reinschreibst, ist es ein 302, das ist das Problem.
Genau. Und das immer wieder gerne genommen. Das nächste, was wir dann haben, was man abgrenzen kann, ist natürlich beziehungsweise machen sollte, ist natürlich alternative Domains, also alles Mögliche an Fehlschreibung. Also wir haben zum Beispiel auch T0-Line. Also es gibt Leute, die schreiben statt O0. Also es gibt Menschen, machen das. Warum? Weiß keiner. Ist egal. Also alles, was es so an wichtigen Fehlschreibungen gibt, sollte man einfach haben, weil sonst hat es irgendein Affiliate.
Mhm.
Und dann sollte man die natürlich auch bitte per 301 weiterleiten und nicht konnektieren. Das ist dann nicht so gut. Auch schon im Haus gewesen. Also nicht alles Sachen, die schon passiert sind. Die sollte man dann regelmäßig mal wieder prüfen, weil irgendwann wechselt ein Techniker und dann hast du es mal vor 2 Jahren geprüft und irgendwann vor einem Jahr dachte er, schalt's mal irgendwie aus irgendeinem Grund. Also sowas sollte man auch ab und zu mal wieder abprüfen.
Das ist aber auch eigentlich der Klassiker, also dass die Leute 10 Domains registrieren und unter allen 10 ist dieselbe Seite zu erreichen. Also das ist so, also gerade im Agenturgeschäft ist es das allererste, was gefixt werden muss.
Ja, ich habe hier in meiner Präsentation auch ein Beispiel drin, dass der Klassiker mit com und de beide konnektiert, beide mit den gleichen Inhalten.
Ja, genau.
Sieht man in Systrix sehr schön, wenn man die aufeinander legt, die schießen sich ständig gegenseitig raus und keiner kommt vorwärts, ist einfach schön.
Ja, das ist auch krass, also da gibt es auch immer wieder Leute, die dann sagen, ja nee, das ist doch klar und Google kriegt auch sowas mittlerweile hin und dann muss ich sagen, ey, nee, ist nicht so. Gibt es genug Beispiele, wo man das schön sieht.
Genau. Und es ist halt auch in 3 Minuten geklärt. Also das ist halt so einfach. Also das ist wirklich einfach, kostet auch nichts. Also muss keine Angst haben. Das ist wirklich einfach. Und wenn da einer einen Dienstleister für Geld haben will, dann holt gleich einen anderen. Weil das ist kein Problem. So, das nächste, was dann kommt, und da muss man sagen, da hat mir dann irgendwann mal gesagt, hey, das Google ist ja schlimmer als ein Beamter. Nee, ist eine Maschine. Und weil Maschinen sind kleinlich und da ist natürlich auch so etwas wie Seite, Slash oder einfach nur Seite ohne Dwelling Slash eben erstmal 2 verschiedene Sachen.
Mhm.
Da kennen die auch nichts. Auch das kann man relativ einfach über eine HTAccess abfackeln. Sollte man auch tun. Auch da einfach aufpassen, dass einfach nur eine Version drin ist. Das zweite, immer, das ist noch viel lustiger, Groß- und Kleinschreibung. Also wir gehen bei uns, gibt es nur kleine URLs, weil ich kriege das Ding sonst nicht im Griff, wenn Groß- und Kleinschreibung erlaubt ist. Irgendein Mensch, der per Hand verlinkt, vertippt sich mal oder sonst was, das kriegt man, habe ich festgestellt, ich habe da noch keine Logik gefunden, dass ich das sauber hinbekomme, ohne dass ich 404er erzeuge, also dass sie dann, also wenn die mehrfach erreichbar sind, auch da regex relativ einfach, HTAccess rein, es wird immer alles auf klein weitergeleitet und wir liefern nur kleine Schreibung komplett aus.
Genau, das ist, glaube ich, der Bestfall.
Genau, alles andere funktioniert, habe ich noch nicht stabil hingekriegt. Dann,
ja,
Entschuldigung.
Ja, mir fällt nur gerade auf, ich hatte da eine längere Diskussion mal mit jemandem, der der Meinung war, dass Großbuchstaben gerade für deutsche Seiten eine höhere CTR im Suchergebnis verursachen können, weil es ja so das Natürliche ist, wenn du was schreibst, aber ich weiß nicht, habt ihr da eine Erfahrung gemacht?
Ich habe keinen Test gefahren, aber das Risiko, dass ich mir damit massiv Duplicate Content einfange bei unseren großen Seiten, ist mir einfach viel zu hoch.
Ja, ich sehe auch, dass, also wenn es überhaupt einen Effekt hat, ist mir das Risiko auch zu hoch. Und der Aufwand dahinter. Also das muss ja auch erstmal gepflegt werden, weil da kannst du dann nicht mehr sagen, ey, jeder erste Buchstabe ist einfach groß, weil dann funktioniert auch wieder viel nicht.
Ja, definitiv. Dann der nächste Klassiker, auch immer wieder gefunden. Die Startseite ist zweimal da. Einmal unter www.domain.de und einmal unter domain.de/ID der Startseite oder wie auch immer die Startseite im System nochmal repräsentiert ist, weil sie ja auch eine Seite ist. Also da gibt es mal als lang und einmal als kurz. Auch das ein ewiger Klassiker, da einfach 301 zurück wieder auf die kurze Version. Bitte nicht umgedreht, dass man, also ich finde es sehr unnatürlich, wenn ich unter meiner Domain-Eingabe sofort eine Weiterleitung habe. Bin ich kein großer Freund von.
Sieht man aber so oft, das ist Wahnsinn.
Ja.
Ich lese auch nicht.
Genau. Und ganz lustig ist halt, wenn du beide drin hast und das Logo verlinkt immer auf die lange URL, dann habe ich alle externen zeigen auf die kurze und alle internen Links zeigen auf die lange Version.
Ja.
Auch, ja,
also auch, kann man auch schön durch Canonicals lösen. Habe ich auch schon gesehen.
Das stimmt. Aber das würde ich gleich im System knuddeln. Also auch bei Canonical verlierst du immer ein bisschen was. Also auch da sage ich, das lässt sich systemisch ohne Probleme in den Griff kriegen. Einfach machen.
Genau, also halt wichtig, je nach CMS, eine einzige Startseite und die, wenn es geht, unter der Domain im Root.
Genau. So. Dann natürlich auch diese ganzen Sachen von wegen Award-Trenner. Da natürlich, also wie gesagt, immer ein Minus lieber anstatt ein Dash. Allerdings nicht ändern, wenn es jetzt umgedreht ist. Wie vorhin gesagt, wenn das Ding jetzt so ist, wie es ist, dann lieber lassen. Aber wenn man es neu aufbaut, dann lieber ein Minus. Und auch natürlich Umlaute sinnvoll auflösen, weil ansonsten gibt es da so komische Gemurksel in der URL. Das sieht dann ziemlich unschön aus. Und bitte immer noch, immer wieder gesehen, wir sind in 2011, also Session-IDs sind einfach echt tot.
Sollte man meinen.
Ja.
Ja.
Wirklich.
Muss man mal eine In-URL-Abfrage machen, dann siehst du, nein, das lebt.
Leider, leider.
Exakt, das stimmt. Aber man sollte es einfach abschaffen. Dann, ganz wichtig als nächstes Thema, Canonical Tag. In Canonical Tag auch immer, auch da gibt es Leute, die sagen, ja, warum soll ich denn machen, weil die Seite ist so ordentlich. Nee, ich zeige natürlich auch immer auf mich selbst. Also das CMS sollte wissen, und so haben wir es immer gebaut, also, oder euer Shop-System, wie sollte die URL sein? Und das schreibt man auch bitte in den Canonical Tag rein, weil es gibt immer Leute, ich sage nur Affiliate-IDs, Tracking-Parameter von irgendwelchen SEA-Kollegen, aber sagt ihr ja, warum, wie soll denn mein Link, ist ja SEA. Ja, irgendein Kunde drückt auf SEA, nimmt den Link und haut ihn so in ein Forum rein. Super. Also, die Sachen sind da, die sind immer da. Tracking-Parameter hat man immer irgendwo dran knuddeln. Also einfach auf sich selbst verweisen lassen. Immer.
Ja, kann ich auch nur empfehlen. Und selbst bei jedem CMS ist es irgendwie möglich, die URL so zu manipulieren und Duplicate-Content zu erzeugen. Das kann man auch in böser Absicht ausnutzen. Also von daher immer Canonical rein.
Genau. Das, ja, also jetzt bei uns ein Pflichtfeld, das Ding muss da sein und eigentlich muss es auch editierbar sein, für den Fall, dass ich mal was anderes reinschreiben möchte. Manchmal braucht man
ja, und dem Techie da auch auf die Finger klopfen. Also was ich auch schon erlebt habe, ist, dass ich dem Techie gesagt habe, ja hier, Canonical, da soll die URL rein, unter der die Seite abgerufen werden soll. Und dann was macht er nichts anderes als zum Beispiel den Request-String zu nehmen und da reinzupacken oder den Request-String zumindest noch ab dem Fragezeichen wegzuschneiden und lauter so schöne Scherze. Also das muss wirklich die einzige gültige URL sein und nichts anderes.
Genau, und, der Wert muss aus dem System ermittelt werden. Den kann man nicht irgendwo über irgendeinen so einen Request-Kram abfackeln, dann kriegt man es nicht sauber hin.
Genau, dann kriegt man ja gerade die Probleme wieder mit rein.
Genau. Das ist exakt. Was natürlich schön ist, wenn man, ich weiß nicht, wie ihr das macht, Markus, aber wieder ein Klassiker gab, bei uns gibt es ja Partnerfragmente für die Partner, dass sie einen Header ziehen können. Und schön ist, wenn sie einen Header dann in Canonical reinsetzen, weil der hat natürlich, der weiß natürlich nicht, wo er ist. das ist auch immer wieder ein Klassiker, sollte man nicht tun, weil führt ins die Katastrophe. Regelmäßig. Genau. Dann ein Standardproblem, was es ist. Du hast es ja gerade vorhin sehr massiv. Ich glaube, wir erzählen das jetzt nicht nochmal, weil es war einfach zu lustig. Muss man nicht erzählen in der Öffentlichkeit. Aber Expired Content. Also auch dafür muss man einfach umgehen. Es gibt so etwas, also Content, der ausläuft. Und dann muss man dafür irgendwie umgehen. Klassischerweise, ich habe viele Sachen gehabt. Ich bin ja mal so auch im Beratungsbereich, wo man sagt, okay, wir haben irgendein Event. Da gibt es eine Landingpage für, dann läuft der Event. Und danach, wenn der Event weg ist, wird zwei Wochen später die Seite weggehauen. Ey, was ein Scheiß. Erstens sammeln so ein Event in der Regel Links ein. Und dann mache ich das Ding 404. Also natürlich dann sagen, besten Jahreszahl raus, stehender Event, wenn er jedes Jahr wiederkommt. Und dann kumuliert sich das so hoch. Haben wir, weil es jedes Jahr besser wird. Haben wir auch schon mit anderen Themen sehr gut gemacht, dass man sagt, man hat stehenden Content. Eine andere Möglichkeit ist bei Produkten, die auslaufen, dass man sagt, wenn die Produkt gar nicht mehr da ist und ich kann kein Folgeprodukt determinieren, also sowas wie bei Nero 11 kommt danach Nero 12, das geht relativ einfach. Da kann ich dann sogar per Hand relativ oder sogar sagen, hier, es geht einfach Versionsnummer oder ich nehme die Versionsnummer einfach aus der URL raus und habe Nero einfach fest, dann habe ich das Problem für immer gelöst und das Aktuelle ist immer unter der und alle Älteren sind halt unter Version aufgehangen. Wenn ich das nicht kann, weil irgendwelche Fernseher nicht mehr da sind, dann sagen wir immer, dann mach eine 301 auf die direkt drüberliegende Kategorie. Mhm. Aber irgendwas muss man tun. Also da gibt es auch ganz viele Use Cases, die kann man einfach nicht alle mit abfackeln jetzt hier. Aber es gibt das Problem von Expired Content und man braucht für die einzelnen Möglichkeiten und Use Cases eine eigene Strategie, wie man damit umgeht. Ansonsten haut man sich da ziemlich ins Durcheinander rein. Und Google mag es gar nicht, wenn Content nonstop verschwindet, dann verliert sie ein bisschen Vertrauen drauf, dass die Seite im Index haben auch noch da ist. Sollte man nicht in Massen auf der Domain haben.
Genau.
Genau. Dann gezielte Steuerung der Indexierung. Da gibt es einmal die Möglichkeit natürlich zu sagen, und das ist auch wenn, wie gesagt, Julian da ein bisschen kritisch drüber steht, für mich sind solche Sachen, Robotext immer noch eine ganz wichtige Sache. Und zwar generell erstmal für alle Sachen, wo ich will, dass der Bot gar nicht rumreturnt. Das sind solche Sachen wie da, wo meine Skripte rumliegen, irgendwie CGI bin. Kann aber auch sein, dass ich da irgendwie meinen kompletten Admin-Bereich in meinem WordPress erstmal per Robotext rausknuddel oder whatever. Aber einfach Sachen, wo einfach ein Bot nicht rumknuddeln soll. Die Bereiche gibt es, die kann man erstmal per se rausnehmen. Oder halt diese Pseudo-Verzeichnisse, die er mir erzeugt, weil es gar keine Links, weil er denkt, da wären Seiten, wo keine sind, damit ich halt, dann stehen sie, die haben 800.000 Seiten gesperrt, ist mir lieber, als ich habe 800.000 nicht erreichbare Seiten. Also, es gibt Sachen, für die Robots-Text Sinn macht. Aber ansonsten muss man sich bei seinem Index, wenn er ins Indexpflege immer fragen, welche Seiten brauche ich im Index. Und das sind immer Seiten, die für die eine Frage beantworten, die auch jemand den Nutzer reinschreiben würde. Alle Seiten, wo ich glaube, so etwas würde nie einer fragen, die lasse ich lieber raus. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann versuchen, das auf der Link-Ebene zu machen oder eben auf der Seitenebene. Link-Ebene sind zum Beispiel bei uns solche Geschichten wie klassisch Footer, Impressum etc. pp. Das Ding zieht sich durch die ganze Seite durch. Bei so einem Konzern kann das auch mal so ein Footer relativ viele Links haben. Und da ist es so, dass wir teilweise einfach sagen, der auf der Startseite ist der komplett da. Also auch so ein Footer-Link auf so einer Startseite, die so stark sind wie uns, der wirkt. Mhm. Er wirkt aber nicht mehr, wenn ich ihn seitweit ausrolle. Also habe ich noch nie danach einen positiven Effekt gehabt, dass das dann noch mehr gewirkt hätte. Da sagen wir, also nicht bei allen, aber bei wichtigen Unterseiten nehmen wir dann einfach diesen ganzen Footer in den iFrame und aus dem Code raus. Bumm. Ist erstmal der Code nämlich auch weniger und ich brauche den Scheiß nicht drauf. Also wenn man so einen großen Block an Knuddel-Links hat, die aus irgendeinem Grund da sein müssen, die man aber nicht braucht, iFrame ist da durchaus eine adäquate Lösung.
Goldie, Goldie, sage ich nur.
Ja, genau. Also man kann damit sehr schöne Sachen machen. Das nächste ist, wenn ich, auch das immer gerne gesehen, wenn ich diese riesengroßen Pulldown-Menüs, die es mittlerweile gibt, also so schön Diff-Layer umgeschaltet mit JavaScript und dann habe ich hier diese riesen Flyout-Navigationen. Man kann sich mal anschauen, so bei Otto, da hat man irgendwie 780 Links. Das macht auf der Startseite, okay, bei 7, da muss man schon Otto zu stark sein. Also auf dem Blog sollte man das nicht haben, aber bei Otto, das kann man das ohne Probleme tun. Da kriegt man wahrscheinlich auch durch die 780 Links noch ein bisschen Power reingehauen. Macht das Sinn? Wenn ich jetzt aber in der Unterkategorie Boxershorts bin und habe erstmal 780 Links, die heißen LED-Fernseher, Fahrradhelme, ja, am Anfang meines Quelltextes, ist natürlich absoluter Nonsens. Und zieht wirklich, führt auch wahrscheinlich zu massiven Crawling-Fehlern mit diesem ganzen Gedöns da. Da nutzt ganz viel, dass wir sagen, wir nehmen bei solchen Sachen diese Pulldowns ganz gerne in Ajax rein. Dann sind die für den Nutzer da, aber die Links sind erstmal aus dem Quelltext raus und ich lasse nur die drin aus der Kategorie, wo ich gerade bin, weil die machen auch irgendwo im Kontext ein bisschen Sinn.
Das stimmt schon, immer diese Lösung kenne ich auch, nutze ich auch. Bis jetzt ist halt die Frage, was führt da jetzt Google wieder aus? Wir hatten ja vorhin, hatten wir es ja im Rückblick gehabt,
ja,
wie jetzt auch teilweise Ajax ausführt.
So dämlich wie ihre Ajax, ihre JavaScript-Auswertungen sind, würde ich mal davon ausgehen, dass da eher Murks ankommt als sinnvolle Links.
Ja, die Frage ist auch, selbst wenn sie die URL, die dahinter liegt, quasi dann spidern, ob dann der Link genauso viel Gewicht hat wie ein richtiger Anker, ist halt auch nochmal die Frage, die ich mir da stelle.
Im Bestfall sollen sie ja den Link gar nicht mal sehen oder auch diese eigentliche URL, das soll ja eigentlich ja immer gar nicht.
Naja, kommt drauf an. Also
ich habe jetzt auf den. Wenn du das Ajax nimmst, Entschuldigung, wenn du das Ajax nimmst, also das Ajax-Gedöns und das in ein Skript auslagerst, was du an der Seite aufrufst und das Skript in einem Pfad legst, was mit Robotext sperrt, dann können sie einen Scheiß machen.
Sollte so sein, richtig. Verlassen würde ich mich allerdings nicht drauf.
Ich meine, muss ja auch nochmal zwei Use Cases da trennen. Das eine ist eben einen Link zu cloaken, damit quasi der Link-Choose gesteuert werden soll. Und das andere ist, um diese Seite nicht zu indexieren. Also da würde ich nochmal trennen, welche Technik man da wie einsetzen sollte.
Genau. Also die Seiten werden natürlich, die werden ja von woanders eh angelinkt. Also hier geht es eher darum, um erstmal den Quelltext zu reduzieren. Also das ist mir erstmal, und da ist mir relativ egal, ob Google Ajax interpretiert. Ich nehme auf jeden Fall, rutscht meine Headline massiv nach oben, wenn ich da massiv Links, die oben stehen, bevor mein Artikel anfängt. Also ich meine, ihr müsst es ja auch mal, du knullst ja deinen Quelltext voll ohne Ende.
Richtig, richtig.
Also die Seite wird einfach viel schneller parsbar von der Standard-HTML-Seite.
Und ich meine, in der heutigen Zeit muss man ja auch glaube ich, gar nicht mehr anfangen und immer solche Sachen per CSS rumschieben, bringt nichts mehr.
Das ist alles Käse.
Hast du da jemals von irgendwem was gehört, dass ja diese Technik des Links verstecken per JavaScript von Seiten, die ja für den User Sinn machen und auch da sind, es ist ja im Prinzip das Umgekehrte, was Google nicht will. Sie wollen ja nicht, dass du ihnen Content zeigst, die der User nicht sieht, aber andersrum ist es ja aus meiner Sicht völlig in Ordnung und auch legitim und macht auch Sinn, den Google da nicht, den Bot nicht überall lang zu schicken. Aber hast du mal gehört, dass da irgendwie es Probleme mit so einer Technik gab?
Nö. Also ich habe bis jetzt auch nichts Gegenteiliges gehört. Alles gut.
Das war bei uns intern eine lange Diskussion und ja, weil man schnell natürlich da an Cloaking denkt, aber ich meine,
Wir leben ja auch nicht mehr zu BMW-Zeiten. Also sage ich immer an der Stelle, Google Webmaster schreibt ja relativ schnell, wenn die Sachen komisch finden. Also ich meine, da gibt es ja dann ja auch mal ein, was ist denn das jetzt? Und dann kann man da relativ schnell reagieren oder auch mal anrufen und sagen, Kinders, wo ist das Problem? Und sich mit ihnen drüber unterhalten. Ich meine, wir sind legitime große Seiten. Wenn wir richtig Scheiße bauen, dann reden sie natürlich nicht mehr mit uns. Aber wenn die denken, das ist irgendwie, dann gibt es erstmal einen Hinweis in der Regel.
Ja, ich fand das jetzt auch ganz gut, das letzte, das haben wir an der Liste übrigens noch vergessen, das neueste Video von Matt Cutts zum Thema, was ist denn eigentlich Cloaking? Ich finde, das schafft zum ersten Mal auch wirklich Klarheit in dem ganzen Thema. Also da sagt er halt mehrfach, wenn du dem Google-Bot speziell targetest und ihm andere Inhalte zeigst als dem User, dann bist du in einem Bereich, wo es gefährlich wird. Und das ist hier nicht der Fall. Also wenn du per JavaScript ein paar Links nachlädst für einen User, der vielleicht der wirklich auf der Suche nach was Speziellem ist, irgendwie Sinn macht, aber du willst die Links nicht drauf haben, so what? JavaScript und fertig.
Genau. Bleibt ja wirklich abzuwarten, wie Google diese Ajax und JavaScript in Zukunft interpretiert oder ob man sich da auch nach anderen Möglichkeiten umschauen muss. Keine Ahnung.
Genau. Dann gibt es natürlich das Thema, jetzt gehen wir weiter, oder? Haben wir noch was dazu?
Nee, passt.
Okay, wir gehen mal weiter zum Thema, was mache ich auf Seitenebene? Auf Seitenebene gibt es natürlich meine Robots-Anweisung, also Metaname Robots. Und da natürlich mehrere Use Cases, und zwar für uns der Klassiker ist Paginierung. Der ist relativ einfach abzuhandeln. In der Regel ist so, wenn ich eine Kategorie habe oder eine Schlagwortseite, dann ist übrigens eine Schlagwortseite, schreibt man den Titel auch nicht rein, Schlagwort, Name des Blogs, sondern irgendwas Sinnvolles, was es hier zu dem Schlagwort gibt. Dann kann man die auch ranken, also es gibt Möglichkeiten, so Sachen zu ranken. Wir machen das sehr oft, das funktioniert sehr gut. Also, dann ist natürlich so, dass jetzt in dem Beispiel haben wir, also was jetzt hier zu sehen ist, einfach alle Filme von Sandra Bullock, dann sind natürlich die wichtigsten Filme von ihr auf Seite 1. Also kein Mensch, also Leute suchen durchaus nach Filme mit Sandra Bullock, aber keiner sucht nach Filme mit Sandra Bullock Seite 2. Okay, die Suchanfrage gibt es nicht, also nehmen wir die einfach raus. Wenn man sehr, sehr stark ist, sieht man bei Preissuchmaschinen Ideal oder sowas, die machen teilweise auch die zweite und dritte Paginierung rein, ändern aber den Titel. Und die Description. Aber
mit Variationen?
Mit Variationen. Ich glaube, da musst du aber wirklich sehr, 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 sehr stark sein. Oh, und die Sachen sind semantisch auch relativ ähnlich. Also irgendwie Kühlschrank und das zweite ist dann Gefrierschrank. Du siehst, Gefrierschrank wird viel, oder so als Beispiel, du siehst, das sind dann auch meistens Keywords, die nicht mehr so eine wahnsinnig hohe Treffermenge generieren, wo du mit so einer Seite durchaus noch abfackeln kannst. Das ist allerdings wirklich schon gehoben, da muss man seine Keywords extrem gut kennen. Okay, ich meine, Idealo hat natürlich auch, das halt auch wirklich erhält. Die machen das so lange, die kennen natürlich auch ihren ganzen Kram bis zum Erbrechen. Mhm. Wenn man das alles nicht hat und ein Standard-Shop ist, würde ich sagen, ab Seite 2 no index follow und Ruhe ist mit der Sache. Dann bleiben die Produkte angelinkt und kommen auch alle sauber in den Index rein, aber ich mülle mir den Index nicht zu mit ganz viel Paginierungsseiten. Weil, wie gesagt, die schreiben auch dann neue Einführungstexte auf den Seiten. Also die sind dann auch wirklich komplett neu getargetet. Und das ist richtig viel Arbeit. Und da sind die meisten Leute so weit weg von, das sollen sie erstmal andere Sachen machen, bevor man das macht.
Ja, genau.
Und Leute, bitte auf euren paginierten Seiten keinen Rel Canonical zur Seite 0 setzen.
Genau, das ist extrem doof, und da kommen wahrscheinlich die Links nicht an.
Genau, das ist auch noch so ein Punkt, der auch noch bei uns fraglich war, und da bin ich eben auch darauf gestoßen, dass dann die Unterseiten nicht mehr, deren Links nicht mehr gefollowt werden. Ist auch nicht so ganz klar, wenn man nur mal drüber nachdenkt.
Rein logisch sollte es so sein, dass nicht mehr gefolgt werden. Und
genau, auch da muss ich sagen, wir haben bei uns keinen Massentest ausgeführt, aber ich habe einfach nach der Art und Weise, wie es beschrieben wird, gehandelt, und da ist es halt ganz klar so, wenn man das sich anschaut, wie das Ding gemeint ist, dann sollte man das einfach nicht machen. Und da No-Index-Follow einfach funktioniert, warum sollte ich das, brauche ich jetzt auch keine Experimente mehr zu machen. Aber jetzt wird es interessant, es gibt Bereiche, wo ich Canonical wirklich gerne nutze. Und zwar, es gibt etwas, was richtig viel Spaß macht im SEO. Ich bin absoluter Freund von Faceted Search, damit kann man super schöne SEO-Cases abfackeln. Aber es gibt immer Facetten, die in einem Shop Sinn machen, aber nicht vor dem Nutzer. Also der sucht zum Beispiel ein Beamer mit einer gewissen, also ein Beamer mit HD wird gesucht. Also Beamer, dann Facetted HD, SD, whatever, wird gesucht. Aber ein Beamer in der Preisrange 500 bis 599,99 wird eher selten gesucht. Das heißt, solche Klassiker wie Sortierungen oder Preis-Ranges, also all das, wo es wirklich keine Suchanfragen zu gibt, die machen wir in der Regel per Canonical, weil ich habe ja schon durch die Paginierung die Verlinkung sichergestellt, per Canonical auf die entsprechende Seite ohne diese Filter. Also in dem Fall, genau, um die einfach weiter zu stärken. Und die aber Sinn machen, die lassen wir reinlaufen, passen aber natürlich Title, Description, Headline und Text an.
Ja, genauso machen wir es auch, nur dass wir momentan die Links nicht für Googlebot indexierbar machen, für die Filter, wo es keinen Sinn macht, die im Index zu haben und da nicht mit dem Canonical arbeiten. Das ließ sich zum Glück technisch bei uns abbilden, bei vielen Systemen geht das ja nicht. Aber ich glaube, dass wir die Canonicals vielleicht dann doch noch mit reinbauen zusätzlich, ja, falls also eben JavaScript mal ausgewertet wird.
Ja, also bei uns waren das auch oft Filter, die eigentlich nicht hätten reingehen sollen, aber die haben die trotzdem teilweise gefressen. Da linkt halt mal doch irgendwie mal irgendein Redakteur aus. Also ich war auch sicher. Also da bin ich einfach Canonical, obwohl wir davon auch nur sehr wenig im Index hatten, also weil es eigentlich nicht auslesbar ist. So.
Ja.
So, alles im Allem gibt es da jetzt nochmal eine schöne Tabelle, die ihr alle nicht sehen könnt, aber da steht es nochmal drin. Wer will, ich glaube, die liegt bei mir irgendwo. Ihr könnt mal, ich habe die Präsentation auch mal auf einer Konferenz gehalten. Ihr findet es irgendwo bei Inhouse SEO irgendwie im Jahr 2009. Das ist ein Thema, was eigentlich relativ stabil ist. Diese Use Cases. Aber die einfach mal abfackeln. So, nächste Thema, was kommt, nachdem wir jetzt einmal Weiterleitung und URL-Management geklärt, ist das ganze Thema Geschwindigkeit. Ich nehme Geschwindigkeit, klar, da sagt Google hätte ganz gerne 1,5 Sekunden, alles andere ist bei ihnen rot.
Genau.
Es ist relativ einfach zu erkennen, wo man dann landen sollte. Ein bisschen schwerer zu erreichen. Ihr seht ja gerade bei uns drüber, diese Linie, die da oben ist, die ist bei uns immer noch so. Also das ist Standard bei uns. Also die Sache ist auch nicht, was da steht, das ist etwas höher. Wir sagen einfach, okay, dann bleibt die Verweildauer höher, weil die Seite langsamer ist. Okay. Nichtsdestotrotz sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil eins kann man relativ deutlich sehen, wenn man so eine Ladezeit nach oben geht, geht in der Regel auch das Crawling, also das sieht man auch relativ schön runter, weil Google denkt, man ist überlastet. Also da gibt es eine relativ schöne Korrelation zu sehen.
Ja.
Aber ansonsten, denkt mir, das allererste, was man da tun kann, ist einfach erstmal eine GZIP-Komprimierung aktivieren. Das hilft schon mal irgendwie weiter.
Ja, da gibt es viele, viele kleine Tipps. Wir wollen auch, oder das ist eine der nächsten Online-Radar-Sendungen, die sich genau diesem Thema widmet, auch in aller Tiefe und cool. Breite. Ich hoffe, wir kriegen das vielleicht diesen Monat noch gebacken. Und da werden wir euch eben diese ganzen Tricks verraten, wie man relativ einfach eine vorhandene Seite schneller macht.
Auch spannend.
Also, genau. Vor allem, es gibt auch ein paar schöne Zahlen, wie die Conversion Rate steigt. Also Amazon sagt zum Beispiel, pro 100 Millisekunden Ladezeit verlieren sie 1,7% Umsatz, was schon extrem ist. Da ist auch ein klarer Zusammenhang erkennbar.
Also wir hatten mit Google relativ lang drüber geredet, also nicht als SEO, ich war ja früher Produktmanager Search und haben natürlich im Rahmen dieser Geschichte mit Google ziemlich oft zusammengesessen, eben weil das ja unser Search-Partner ist. Und da war immer die Frage, okay, wie sieht es aus mit diesen und selbst Features? Und da sagen die, die sind alle fertig, dürfen noch nicht ausgerollt werden, weil das Feature erst entsprechend performant verfügbar sein, weil die dürfen nichts ausrollen, was die Seite um 0,1 Sekunde länger macht. Langsamer macht bei Google. Also die sagen hier, wir wollen bei 0,5-0,6 Sekunden Auslieferungszeit für die SERPs sein und alles, was sie langsamer macht, darf nicht ausgerollt werden.
Ja, cool.
Bis es die Geschwindigkeit macht. Also das ist ganz wichtig, das oberste Kriterium. Und ich glaube, das hat auch damals immer in dem Kampf mal Yahoo irgendwo das Thema gewesen, weil wenn man sich mal sieht, ja. 2008, da hat der Duo angefangen teilweise mit so auch runterflackbaren Menüs mit weiteren Wortbegriffen und hat da ziemlich viel Features reingeknallt, aber die Seite war bei 3,5 Sekunden. Das ist zu langsam für eine Suche, massiv, weil ich möchte einfach schnell schreiben können, ohne nachzudenken. Und ich glaube, das war für ihr der größte Manko, was sie hatten.
Ja, das ist ein guter Punkt. Was ich auch noch total spannend finde in dem Zusammenhang, man fragt sich ja, dann kann eine Seite auch zu schnell sein? Ja, das kann sie auch. Da habe ich was gelesen. Ich muss nochmal schauen, ob ich es rausfinde. Dann kommt es auch in die Shownotes. Das war ein Artikel, der mit Nutzerzufriedenheit sich beschäftigt hat. Also das ganze Thema Usability auch in Labors. Und da war es so, dass wenn eine Seite zu schnell ist, hatten die Leute eine niedrigere Zufriedenheit auf einmal, weil sie dachten, das ist irgendwie billig und also quasi da passiert ja gar nicht viel im Hintergrund. Also wenn ihr irgendwie ein Tool habt und das muss was machen, kann es sogar tatsächlich sein, dass ihr einfach nur ein Rädchen anzeigt, es sagt Rödel, 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 da sind jetzt deine Ergebnisse. Und die Leute sind glücklicher, als wenn du Klick und sofort sind die Ergebnisse da. Also es ist ganz komisch, aber ja, der Mensch ist nicht immer logisch und
das ist ja
das, hoffentlich finde ich das nochmal. Also zu schnell darf es auch nicht sein.
Also dann so. Lieber vielleicht mal irgendwie halt so eine Sanduhr einblenden und den ganzen Prozess künstlich verlängern.
Ja, du wirst lachen, aber wir machen das tatsächlich.
Echt jetzt?
Mhm. Nee. Wir haben eine neue Suchtechnologie und die ist so schnell, dass du gar nicht mitkriegst, dass der Inhalt sich schon neu geladen hat. Das heißt, du klickst und es ist instantan da und das verwirrt den User. Also machen wir ein kleines Rädchen hin, das dreht sich einmal im Kreis, dann ist der Inhalt da und alle sind glücklich.
Das okay. Macht Sinn.
Und das ist auch tatsächlich messbar, also das ist ganz abgefahren. Mhm. Da gibt es auch eine wissenschaftliche Abhandlung dazu, also wie gesagt, die suche ich nochmal raus.
Sehr cool. Gerade dann rüberschicken, dann kommt es in die Shownotes.
Spannend.
Mhm. Cool. So, ansonsten gehen wir mal durch die einzelnen Maßnahmen nicht durch, die zurück, weil das ist ja Maßnahmen treffen, die einfach nur, seid euch das bewusst, messt das, nehmt meinetwegen die Zahlen aus dem Google Webmaster Tool, aber verdammt nochmal, schreibt den Report und setzt so ein Thema auf die Agenda. Versucht da durchzusetzen, dass es darauf Ziele gibt, damit der Kram auch umgesetzt wird, weil das Problem ist, für die Ladezeit ist in der Regel überhaupt niemand zuständig in so einem Unternehmen.
Genau.
Es gibt Leute, die messen die, aber es gibt niemand, der darauf Ziele hat. So, und dann kriegt man das Thema nicht gewuppt. Also das ist ein Riesen... Ich bin da bis heute noch nicht sauber durch mit dem Thema, aber weil es natürlich auch keiner haben will, also weil es halt einfach ein Scheißthema ist. Aber es ist wichtig, man muss es nonstop stressen, bis es irgendwann irgendeiner für zuständig wird.
Genau. Und das Ganze könnt ihr auch messen. Dafür gibt es auch Tools im Internet, kostenlos.
Webpage-Test. Genau. So, dann... Thema HTML, ich denke mir, das ist relativ easy zu gehen. Da brauchen wir auch nicht arg viel zu sagen. Also ganz klar, Title ist das Wichtigste. Wenn ich nur Zeit habe, eine Minute, dann mache ich halt nur Title. Also da kommt halt im Rest nichts ran. Description, ja, kann man tun, sollte man tun, weil es ordentlich ist. Wenn keine Zeit ist, kann man es auch weglassen, weil Google schreibt eh, machst immer rein, was es will. Also man kriegt die kaum noch ordentlich durch, habe ich festgestellt. Nichtsdestotrotz macht man eine ganze Menge Sinn. Keywords, okay, waren schon immer scheiße. Wer jetzt noch nicht weiß, sie waren schon, hat Google noch nie. Also, weil immer Leute sagen, ja, das interessiert Google ja nicht mehr. Nein, es hat sie noch nie. Noch nie. Man kann es sogar nachlesen, als Google gestartet war, kam es irgendwann ein Post, wo sie ganz gleich schreiben, Keywords interessieren uns nicht. Die haben wir noch nie mitgenommen. Also, nie ist die richtige Antwort zu der Frage. Überschriften. Klar, H1, H2, H3, bitte, 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 bitte. Wer auch immer sagt, ich habe bei Sistrix gelesen, ich mache nur noch H2. Scheiße. H1, H2, H3, hat was mit einer ordentlichen Dokumentenstruktur und einem ordentlichen DOM zu tun. Sistrix ist zwar Korrelation, das ist nicht danach handeln. Es gibt viele Gründe, warum die Daten so rausgekommen sind und er hat es nie gesagt. Er hat nur gesagt, was seine Daten sagen. Und das ist eine Korrelation. Er hat nie gesagt, verlasst bitte keine H1 verwenden. Ihr könnt ihn gerne fragen, würde er auch nicht sagen.
Ja, das ist aber generell was, Korrelation und Kausalität nicht verwechseln.
Ja, genau.
Dann das heißt bei SEO-Moss, genau.
Exakt. Genau. Dann natürlich Linktexte. Klar, also der Anchor-Text muss man ein bisschen aufpassen. Natürlich, der Anchor-Text wird natürlich eher dem Zieldokument zugerechnet und nicht meiner Seite selber. Also ich meine, da muss ich dann halt vielleicht nochmal anders hinschreiben, wenn ich dazu ranken möchte. Und intern übrigens, interne Verlinkung, da bitte nicht mit so viel Diversity arbeiten. Also da könnt ihr hart mit euren Anchern durchgehen, weil es sind eure eigenen Sachen, da ist Google auch nicht sonderlich krummelig. Ansonsten natürlich sowas wie Textauszeichnung, Listenelemente sind ganz schön, weil da kann man nochmal schön rumsteffen, wenn man Bock hat. Weil da kann man natürlich relativ oft sagen, DSL 1000, DSL 2000, DSL 3000, nee. weil es eine Aufzeichnung ist, weiß Google dann auch. Also da sind sie dann auch nicht ganz so kritisch per se. Bildattribute natürlich auch eine wichtige Geschichte, wenn man Bilder optimiert. Also wir machen jetzt auch wirklich heute mal technische Optimierung nur im Bereich Standard-SEO. Wir gehen heute nicht in den Bereich, wie feede ich, also das wäre eine ganz andere Geschichte. Oder Bilder, nochmal eine ganz andere Geschichte, aber da geht eh besser zu Martin, der kann das ist ja, genau. Ein paar schöne Tools gibt es allerdings. Mein Lieblingstool eigentlich, wenn ich so eine Seite schnell teste, ist für mich die Developer Toolbar und da die unter dem Bereich Informationen Dokumentenstruktur. Das ist eine sehr schöne Ansicht, weil dann sieht man wirklich, ob der DOM-Baum sauber ist, also ob ich nach einer H1 auch eine H2 habe und eine H3 oder ob irgendwas fehlt. Und man sieht sehr schön, das sehr oft in Templates H3 oder H4 dafür verwendet wird, um Markup auszuzeichnen, damit man im Text nichts zu tun hat. Da steht dann gerne mal News, Kommentare, mhm. also diese die Überschriften von Boxen. Die haben
mehr zum Thema.
Mehr zum Thema, genau. Das bitte.
Ja.
Dann sagt euren Kollegen, die ins Template bauen, macht einen Div draus und gibt ihm die gleiche Klasse. Aber das hat in der Überschrift nichts zu suchen. Diese Überschrift sollte wirklich nur im Content-Bereich laufen.
Genau, Überschriften nicht zum Textformatieren nutzen.
Genau. Und ansonsten, das ist für mich eigentlich wirklich das wichtigste Tool, was es gibt, um den Kram durchzuprüfen. Was noch ganz schönes ist von SEOMOS, die SEO-Toolbar. Die hat dann auch nochmal seine schöne Analysefunktion, wo man nochmal auch den Rel Canonical sehr schön sehen kann, ob der passt. Auch ein sehr schönes Tool. Und was wirklich immer wieder Spaß macht, was bei mir immer mitläuft, ist der Seerobot von André Alpa und seinen Jungs, weil dieses ständige ist, was, das heißt nicht HTML, aber trotzdem No Index, No Follow oder Index Follow, weil ruckzuck sieht man im Bereich, warum ist denn der jetzt ausgesperrt? Und ja, ja. Also das ist so ein Tool, das sollte eigentlich immer in jedem Browser drin sein. Aber das sind
hat so viel zu lange gefehlt, muss ich sagen, jetzt wo es da ist.
Ja, das ist mir auch wichtiger als der grüne Balken der Sympathie. Es gehört eigentlich fest rein. Genau. Wichtig ist eigentlich jetzt noch eher die konsequente Nennung. Also wenn ich halt irgendwie zum Keyword auch ranken möchte, das habe ich jetzt hier gerade gar nicht drin. Gut ist mir das leid. Ach nee, der ist in dem im Information Architecture drin, weil da natürlich der Content verhandelt wird. Also wie gesagt, das ist IT ist wirklich nur Technik, aber weil viele das sonst an der Stelle erwarten, ist natürlich die konsequente Nennung. Also wenn ich halt so ein Keyword haben möchte, dann sollte es halt wirklich im Title, in der Description, in der Headline, im Alttext, ein paar Mal im Text auch vorkommen. Also es muss nicht 2,8%, meinetwegen kann es auch nur 1% oder 0,8% sein. Wichtig ist, dass in allen wichtigen Feldern, die Google ausliest, vorkommt. Ich meine, so ein Index, die schmeißen das ja alles schön strukturiert irgendwo hin bei sich und natürlich wird dann geslackt, das Ding steht im Title des Keywords, es steht in der Description, es steht in der Überschrift und es steht im Bodytext und nochmal im Alttext. Also und die alle Sachen in einzelnen Feldmarkierungen in so einem Index landen, also wenn man mal irgendwie so eine Fasten hat oder sonst was, dann weiß man das, dann ist allein die konsequente Nennung in all diesen Feldern etwas, was natürlich durchaus positiv ist.
Glaubst du dann nicht an das Over-Optimization? Ja, den Mythos, dass wenn es überall zu gut drin steht, dass es dann wiederum...
Deswegen sagte ich einmal.
Okay, nee, ich meine jetzt auch nicht zu oft, sondern wirklich, wenn du alle Felder abdeckst, kann nicht schaden, sagst du.
Ja, aber wenn es jetzt um Holzbadewannen geht, warum sollte ich dann das nicht reinschreiben? Mhm.
Also. Nee, finde ich auch gut. Also es gibt nur Leute, die sagen eben ja nicht überall, nicht zu häufig, das ist... Das sieht zu optimiert aus, aber Google hat ja grundsätzlich nichts gegen Optimierung. Es hat nur was gegen Manipulation.
Eben, also ich manipuliere an der Stelle nicht meinen Text. Ich versuche auch in der Regel Templates zu optimieren und nicht meine Redakteure dazu. Also meine Redakteure kriegen bei mir nie eine Vorgabe über irgendeine Keyword-Frequenz. Die Jungs haben in der Regel besser gelernt zu schreiben, als ich es gelernt habe. Die werde ich im Hölle tun, ihren Job zu erklären. Ich sage ihnen natürlich aber, dass sie bitte den Title ordentlich schreiben und die Description und die Headline, also dass da einfach das Keyword drin ist, weil da haben sie manchmal ein bisschen Prosa Anflüge. Und das braucht man auch für die Conversion, weil der Nutzer möchte das Keyword dann auch in der Headline sehen, damit er weiß, er ist richtig. Das ist aber, wie gesagt, eigentlich Informationsarchitektur. Das nennt man Sense of Place oder einfach ich bestätige. Der sagt ja, ich möchte Holzbadewanne, es steht in der SERP-Holzbadewanne, er klickt Holzbadewanne und danach möchte er, dass auf der Seite Holzbadewanne steht, damit er weiß, ich bin hier richtig und danach den Text weiterliest. Aber ansonsten versuche ich eher, das Template zu optimieren und damit meine Termfrequenz ein bisschen nach oben zu treiben, indem man zum Beispiel sagt, nicht Kommentare, sondern Kommentare zu Headline.
Genau. Genau. Immer, dass man sich das aus anderen Feldern letztendlich rauszieht, womit eine Eingabe praktisch mehr Textbestandteile mit seinen Keywords manipulieren kann.
Genau, und eben in der Regel kriegst du ohne natürlich im Breadcrumb ist natürlich ändert natürlich auch nochmal endet auf der Headline. Kommentare zu Headline. In der Regel bekommt man so ein Keyword, also die Headline bekommt man in der Regel 4 bis 5 Mal sinnvoll, nicht schwachsinnig, sinnvoll nochmal auf einer Seite auszugeben und damit hat man seine Keyword-Nennung von 5 Mal und danach können die mir meinetwegen im Text dann 15 Mal schreiben, Mahagoni, Holz oder whatever, ist mir dann auch egal. Da sollen die bitte frei sein, die wissen besser, wie man schreibt. Und natürlich, wir reden hier von Content-Portalen, wo Redakteure auch längere Texte schreiben. Wenn ich natürlich nur zwei Wörter zu meiner Produktbeschreibung habe, sollte ich vielleicht nicht fünfmal die Überschrift wiederholen, dann wird es ungesund. Also da muss man auch wissen, in welchem Kontext man sich bewegt. Aber ich versuche wirklich, diese Termfrequenz-Thematik lieber über das Template zu klären, als über Vorgabe an die Redakteure.
Richtig so. Ist auch das Geheimnis gelüftet, warum du Termfrequenz bei Twitter heißt?
Ich habe das schon, ja, nee, das ist ja ein Ranking-Algorithmus, TF-IDF. Termfrequenz, inverse Dokumentenfrequenz. Standardgewichtung in einem Dokumentenraum.
Dann werde ich mir das nochmal zu Gemüte führen.
Ja, ansonsten können wir eine Sendung dazu machen. Da können wir über Cosinusmaß, Dicemaß, aber ein bisschen Mathematik. Das machen wir lieber nicht.
Das steige ich aus.
Jetzt weißt du, wo wir kaum die Wurzel aus 4 wussten.
Und an der minus 4 hängen wir noch. Übrigens, wer da Lust hat, wer Mathematik spannend findet, also mehr auch so einen kulturhistorischen Hintergrund, kann ich ein Buch empfehlen, das heißt Fermats letzter Satz. Super spannend. Wenn jemand mal irgendwann wirklich spannend in Mathe haben wollte, saugeiles Buch. Aber hat nichts mit SEO zu tun.
Ist aber auch, glaube ich, nur eine Formulierungssache, oder? Es gibt keine Quadratwurzel aus minus 4, aber es gibt eine dreifache oder eine sechsfache Wurzel, oder? Ist das die Spielerei?
Nein, es gibt dafür ein Ergebnis.
So, oh, okay. Ich glaube, wir kommen zum fünften Punkt, oder?
Genau, und zwar, und das ist eigentlich das Wichtige, ist das Thema, das nennen wir nämlich IT-Flexibilität. Jetzt kommen wir zu dieser Kostenfrage, die ist sehr spannend. Alles, was ich vorher erzählt habe, sind natürlich Sachen, und da haben wir natürlich eigentlich sogar intern so einen 80-seitigen Prüfbogen. Das sind Sachen, die mache ich, wenn ich was neu baue. Was aber wichtig ist, bei bestehenden Systemen, sagt man, wenn ich überhaupt ein neues Release plane oder so, dann kann ich mit solchen Anforderungen reingehen, weil dann lassen die sich kostengünstig gerade mitmachen. Was aber ganz wichtig ist, ist eigentlich, dass man sagt, wenn ich an einem System arbeite, sollte es flexibel sein. Und da heißt für uns, dass wir sagen, ich möchte, dass ein System per se in der Lage ist, dass der Titel editierbar ist. Und zwar auf allen Seiten. Sondern kann jemand mal in sein WordPress gehen und versuchen, den Titel von der Schlagwortseite zu ändern, ohne dass sich das gleich auf 50 andere Felder auswirkt. Geht sauber eigentlich nur mit dem Thesis-Template übrigens an der Stelle auch nochmal ein Tipp. Die Meta-Description möchte ich auf jeder Seite frei editieren können. Ich möchte die Meta-Robots auf jeder Seite frei editieren können. Und ich möchte ein Canonical auf jeder Seite frei editieren können, und ich möchte für all diese Felder auch Default-Regeln definieren, die gelten, wenn ich nichts definiert habe. Dann kann ich als SEO eigentlich erst arbeiten.
Ja, ich glaube, das kann man einfach so auf sich wirken lassen.
Genau.
Dem ist auch wirklich nichts hinzuzusetzen. Default-Werte sind wirklich wichtig, dass man sich die ausdenkt.
Exakt. Dann, was natürlich ebenfalls wichtig ist, sind solche Sachen wie sich ein bisschen mit seinem Seitengewicht auseinandersetzen und auch gutes Caching. Eine halbwegs sinnvolle Codequalität, auch da haben wir teilweise natürlich, weil sich keiner anschaut, das sieht ja aus, ich meine, welcher Produktmanager schaut sich schon seinen Code an, gibt es natürlich echt lustige Sachen, die man da so finden kann. Und natürlich auch ein Krampf ist HTML-Verschachtelung, weil irgendwie sagen, oh, ich hätte gerne überall runde Ecken, ruckzuck habe ich in meinem Content 5000 Diffs auf und zu, und Google sagt dann nur noch Genau, das sagt Google dann auch. Es sagt dann nur noch fragmentierter Content, und das war's dann. Ich bin's nicht.
Entschuldigung, war mir das bei mir irgendwie oder so?
Was war denn das?
Was war das?
Kai?
Ja, hallo. Hört ihr mich?
Ja, du klingst ein bisschen robotmäßig.
Oh, okay. Dann muss ich noch mal kurz einwählen.
Das passiert manchmal bei Skype irgendwie. Sehr geil.
Warte, ich kick dich mal raus und ruhig wieder rein, okay?
Ja, Moment.
So, Markus?
Ja, das ist einfach noch ein cooles Feature, was wir jetzt für unsere Hörer jetzt noch so zum Schluss hier eingebracht haben.
Das hole ich wieder rein, mal gucken.
Das ist ja witzig.
Ja.
Genau. HTML-Verschachtelung.
Genau.
Ich mach einfach mal weiter.
Genau, und damit sind wir mal mit dem
Punkten. Codequalität, hast du schon das Thema Codequalität erwähnt?
Genau, das ist hauptsächlich Code-to-Text-Ratio, bis da halt kein Gedöns drin ist. Klappt wieder.
Ah ja, alles klar.
Genau. Ah, super.
Das, äh, bis, dass das dann natürlich irgendwelche Formatierungsdeklarationen, wenn es geht, in CSS ausgelagert ist und nicht irgendwie inline gecodet wird, all dieser ganze Kram, und dass da dieser DOM-Baumord einfach schnell zu interpretieren ist. Also macht's einfach Google einfach. Also diese ganze Kacke von wegen, ey, Google und weiß alles, bla bla bla. Ja, nee, die haben 20 Milliarden Seiten, whatever, aktuell zu halten und durchzuparsen. Und das ist natürlich erstmal ein Rechenaufwand. Und je einfacher ihr es macht, desto besser kommt der Kram an. Da auch einfaches System, und ihr seid später auch flexibler auf Änderungen. Also das heißt natürlich auch, die ganze Pflegeaufwand, wenn irgendwie, auch das habe ich jetzt heute nicht mehr mit reingebracht, was eigentlich ein Riesenthema ist, ist der ganze Mikroformat-Kram heutzutage. Also wer das mal sehen will, kann gerne mal Antiviren Google eintippen. Sieht extrem schön aus, das Ergebnis mit einem schönen Markup von A Chip. Ich glaube, die brauchen jetzt auch nicht weiter oben zu wenken. Die haben den Traffic für den Kram.
Wow, das kenne ich noch gar nicht.
Ja.
Mit dem Bildchen, wie geht das denn?
Das ist schön.
Wow.
Das ist ein Markup für, warte mal, ich hatte es gehabt.
Das ist Schema.org, oder? So,
ja, genau, Schema. Genau, das ist ein Mikroformat für, ach scheiße, ich hab vergessen, wie es hieß. Sie kann es aber im Quelltext ganz klar nachschauen. Schön ist es auf der Seite gar nicht drauf. Also eigentlich haben sie da gegen die Richtlinien verstoßen. Man eigentlich muss sichtbar sein auf der Seite, da ist es allerdings nicht sichtbar.
Ja, ich suche nämlich gerade das Icon, aber es ist nicht drauf.
Du kannst
auf der Seite selber nicht.
In Quelltext nach. Du musst im Quelltext nach hinten suchen, dann findest du die Codezeile.
Oh, das ist ja böse. So. Naja, ich hab's schon, danke.
Genau, und wie hieß die Property nochmal, was sie da angesprochen haben, wenn du gerade drin bist?
Nee, ich hab was anderes hidden. Oh, die verstecken da noch eine ganze Menge mehr.
Ja, ist in der Zeit von diesen auf- und zuklappbaren Menüs ja per se erstmal nicht böse.
Moment, ach, das sind JavaScript-Container, die auch auf hidden sind. Was ist das denn hier?
Ja.
Sucht einfach nach Antivirus.
Nach RDF, oder? Oder RData oder so. Wie heißen denn diese Tags?
Ich glaube, da kann sich jeder selber ein Bild machen.
Genau. Also.
Fuckbox Wrapper, hier habe ich es. Display None ist es. Es ist nicht hidden, sondern Display None. Item Prop Image heißt es.
Genau, Item Prop Image, das ist
Item Prop war's. Description, wow, ja. Software Application ist ein eigenes Schema, krass.
Genau.
Kopiere ich euch in die Shownotes, oder?
Fantastisch, genau. Also das ist, und deswegen, dieses Schema.org ist ein Riesending. Wir haben da extra jemand drin sitzen, der einfach also bei mir im Team, der sich das Ding relativ neu auch nach neuen Sachen durchscannt und immer sagt, was kann da davon für uns relevant sein und in welchen Plattformen ist welches schon drinnen. Eigentlich fast eher alles bei Null. Aber egal, wir haben zumindest erstmal schematisch erfasst und wissen, was wir dann irgendwann zu tun haben. Aber das ist ein Riesenthema, das müssen wir auch nochmal komplett, in eine eigene, also wir haben da nochmal einen kompletten Slide-Deck nur dazu, aber das ist halt schon ein bisschen advanced.
Das Rich Snip Testing Tool kann das aber alles noch
nicht. Das kann das. Doch, das kann.
Ach so,
das siehst du da drin. Wir haben es mal testweise gecodet auf einer Seite bei uns und du kannst es reinhauen und du siehst es dann genau so in dieser Ansicht.
Ah, ich hatte letztens irgendeins, das wurde noch nicht unterstützt. Ich glaube, das war V-Card Unternehmen oder irgendwie sowas.
Ja, das stimmt. Das wird unterstützt und sieht schön aus, wie du siehst.
Ah, ja, das ist super. Ja, das hätte ich nämlich gern für unsere Ärzte, dass man das Arztprofilfoto mit in den SERPs sieht.
Du musst einfach deine Ärzte als Application taggen.
Ja, genau.
Ach ja, warum nicht? Also, ich meine,
Dr. Med so und so jetzt herunterladen.
Genau.
Sehr gut.
So, last but not least kommt das ganze Thema nochmal natürlich dann mit XML-Sitemap, klar, ordentlich aufsetzen, und bei großen Seiten macht es Sinn, die zu splitten, und zwar nicht nach ersten 50.000, zweiten 50.000 Seiten, sondern irgendwie nach Kategorie, Subkategorie, weil dann findet man auch relativ schön, ob es irgendwo Engpässe beim Crawling gibt in irgendwelchen Kategoriebäumen. Also Sitemaps bisschen wie Kategorien sortieren und anlegen, hilft einem, Crawling-Probleme zu finden.
Mhm.
Ungemein. Macht Sinn. Genau. Last but not least ist bei uns so ein Thema Verankerung SEO und IT-Prozessen, wo wir sagen, okay, es gibt so einen strategischen Part oder ja, es gibt einen Prozesspart und es gibt einen operativen Part. Im strategischen Part haben wir so, als wir sagen, welche Ziele habe ich da? Strategisch schaffen Grundlagen für Erfolg. für erfolgreiches SEO, gerade im IT, ist für mich halt ein Hygienefaktor. Ich kann halt viel verlieren, aber per se nichts richtig, nichts gewinnen, wenn ich den falschen Content habe. Also ich muss nach immer noch viel machen, aber es enabled mich, auch ein wichtiges Wort, enable in so einem Konzern, es enabled mich zu arbeiten. Erstellung flexibler Systeme, deswegen gerade an die Geschichte, und natürlich Reduzierung der IT-Kosten für SEO, indem ich halt Sachen ordentlich einbinde. Maßnahmen ist bei uns Einbindung von ITO in Prozesse, das heißt zum Beispiel Pitch von Dienstleistern, dass wir sagen, jetzt möchte ich von vornherein mit schon bei der Dienstleisterauswahl mit im Pitch mit drin sein, damit ich eben weiß, ist der später günstig genug, wenn Anpassungen am System drin sind, wie zum Beispiel neue Mikroformate einzufügen, oder hat er ein total starres System, was einfach nur in der Erstanschaffung günstig ist, aber Total Cost of Ownership, kennt man ja alles irgendwie, TCO und so Gedöns, dann teurer. Bei Neuentwicklung von Systemen, und weil dann ist es halt eben am günstigsten zu machen, IT-SEO, wenn ich das Ding gerade baue, oder bei Weiterentwicklung und Roadmap-Planung einfach der Bestandssysteme mit drin bin. Deliverables, also was kommt raus aus so einer Maßnahme, sind bei uns erstmal unser Anforderungskatalog, das ist so ein 80-seitiges Papier. Das ist auch Basis für Ausschreibung mittlerweile, die wird einfach mitgeschickt, und im Prüfprotokoll, an dem wir sagen, okay, das Ding ist laut Status Quo jetzt in dem Stand, dass ich was, Anforderungen 38% erfüllt, 78%, um bis dahin zu kommen, laut Roadmap-Planung ist das und das zu tun, und KPI ist natürlich Erfüllungsgrad dieser Anforderung. Ihr seht, sehr schön gemacht. Prozessual ist dann Weiterentwicklung der Plattform und nachhaltige Sicherstellung. Klingt toll, was machen wir in Maßnahmen? Ist die konkrete Platzierung von Neuanforderungen in Priorisierungsprozessen. Also ihr seht, wir sind prozessgetrieben. Benchmark- und Konkurrenzanalyse natürlich, um gucken, was macht denn die Konkurrenz gerade konkret und kann ich daraus wieder etwas lernen. Und SEO im Qualitätssicherungsprozess zu etablieren. Deliverables ist hier ein monatlicher IT-SEO-Report, wo einfach wichtige Sachen draufstehen, die anstehen, und Meeting mit den entsprechenden IT-Abteilungen, um zu sagen, was sind denn die nächsten Maßnahmen, auf was können wir uns denn committen. KPI ist wiederum der Erfüllungsgrad SEO, aber jetzt über Zeit, also nicht eine einmalige Betrachtung, sondern wie entwickelt er sich. So etwas wie Time to Market für neue Anforderungen. Anteil der SEO-geprüften neuen Anforderungen, was ist jetzt das für eine komische KPI? Hat einfach wie viel, Beispiel, es werden 30 Anforderungen umgesetzt, aber wir haben davon nur von 20 gewusst. Dann gibt es einfach so einen Kommunikationsleck. Das heißt, ich habe nur 2/3 jemals geprüft, und da müssen wir einfach an der Kommunikation arbeiten, dass wir irgendwann mal 100% hatten, und halt den Kostenanteil SEO an den Gesamtkosten zu reduzieren. Also nicht weniger zu machen, sondern effizienter an den richtigen Zeitpunkten, wo man einfach weniger Sonderkosten aufwirft. Bisschen abgehoben, aber alles wichtige Themen. Und dann last but not least operativ. Ziel, Minimierung von Crawling-Fehlern. Das sind ganz, ganz harte Sachen, die kann man fast täglich machen. Minimierung doppelter Title- und Meta-Angaben, alles was Google einem ausschmeißt, doppelter Content. Steigerung der Geschwindigkeit und Steigerung des Indexierungsgrades. Maßnahmen, ganz immer ganz klare Handlungsempfehlungen ableiten, auch Sachen komplett To-Dos adressieren, also irgendwie mal an bei uns an die IT schreiben, wir machen hier eine Weiterleitung, Titel zu optimieren, also meistens systemische Anforderungen, weil oft dort Duplicate-Titel eben durch systemische Probleme entstehen, selten schreibt ein Redakteur zweimal den gleichen Titel. Hier haben wir einen wöchentlichen Report, wo ganz klar drin steht als KPI Anzahl der Crawling-Fehler. Also die werden wirklich wöchentlich reportet, auch schon über eine Zeitlinie, um zu sehen, kriegen wir die runter. Dann manchmal schießen die wieder hoch, weil irgendwas Neues ausgerollt worden ist, dann muss man die halt wieder runterbringen. Anzahl der doppelten Titel- und Meta-Angaben, also die Sachen, die uns Google wirklich in den Webmaster-Tools sagt, schreiben wir uns wirklich wöchentlich raus und gucken, dass wir die reduzieren können auf Woche, weil es sind einfach große Seiten. Also sonst sitzt man da und sagt, oh, wir sollen denn 5000 Seiten? Ja, nee, wir gucken, dass wir immer weiter nach unten kommen. Stückchen für Stückchen, wie man die Klöße ist, sag mal da so als Hesse, gell? Plattformgeschwindigkeiten versuchen zu verbessern und halt eben Indexierungsgrad immer auf Basis der XPXML-Sitemap gemeldeten Seiten weiter zu steigern. Also der ist natürlich immer so bei 90%, 92, 94, aber noch nicht 100. Also kann man immer noch weiter rein. Das sind so die KPIs, die wir im operativen Bereich haben. Und das ist so das Framework, in dem wir im IT-Bereich arbeiten. Ja, und das ist mal, guck mal hier, gerade mal 58 Minuten gebraucht, ging ja schnell.
Huh. Respekt. Ja, schon sehr professionell und sehr, ja, prozedural, wie du vorhin gesagt hast. Ihr denkt wirklich in Prozessen, das merkt man. Das ist ja von A bis Z alles schön durchgeplant und wow.
Ja, aber du weißt, wenn Plan auf Realität trifft, gibt es dann immer ein paar Unterschiede.
Ja, das ist klar.
Das ist jetzt idealtypisch. Wir sind bei den verschiedenen Plattformen immer verschieden weit integriert. Nicht überall zu 100%, aber das ist Zielbild. Und man braucht ja ein Zielbild, weißt du, sonst weißt du ja nicht, auf was du hinarbeitest.
Ja, das finde ich super. Also.
Genau, also genau, das ist so das. Ja, das Ganze muss natürlich, wenn wir versuchen, mal gerade auch mit unseren Scrum-Leuten irgendwie mit abzubilden. Da werden nochmal ein paar Anpassungen stattfinden, wahrscheinlich. Aber das ist natürlich schon, man braucht ein Zielbild, das ist wichtig, sonst. Und wie gesagt, die operativen Bereiche laufen wirklich relativ sauber. Das Strategische kommt man manchmal nicht ganz so oft hin, wie man macht, aber im Moment haben wir da gerade mal wieder, gerade Jahresende ist der Zeit, wo man sagt, jetzt komm mal, was hat sich ganze letzten halben Jahr angestaut an neuen Informationen. Also deswegen haben wir auch einen Zuständigen, der diesen Guide pflegt und der kriegt halt auch immer alles zugeleitet an Blogartikeln, an Änderungen, was ein Schema-Org gibt. Und der nimmt halt irgendwann mal alle 3-4 Monate die Zeit, alle Neuerungen einzuarbeiten. Also nimmt jetzt nicht jeden einzelnen Blogpost von irgendetwas, was neu ist, sondern wenn wir dann wissen, okay, das Ding ist valide, das gibt es auch wirklich in der freien Wildbahn da draußen, was bedeutet das für uns? Und dann wird es alle halbe Jahre auch eingearbeitet. Ansonsten, also es ist kein Non-Stop-Leben, das sonst wirst du wahnsinnig werden. Weil es ist ja ein abgestimmtes Prüfprotokoll, was da rauskommt.
Mhm.
Aber macht Sinn, also bleibt man immer halbwegs up-to-date.
Ja.
Da hat man was.
So.
Nächstes Thema, oder? Also.
Jupp. Ich glaube, das war auch unser Fokusthema, immer damit jetzt abschließen.
Das würde ich auch sagen. Wer noch Fragen hat, kann dann eine E-Mail schreiben. Wahrscheinlich antworten wir nicht, aber man kann es trotzdem tun. Genau. Last but not least, hat nichts mit SEO zu tun, aber immer ganz wichtig, sinnvolle 404-Seiten. Ja. Bei meinen Blogs habe ich meistens nie, weil ich auch ein fauler Hund bin, aber eigentlich ist es ein Verbrechen an den Nutzern.
Ja, sinnvoll und vor allem wirklich auch HTTP-Statuscode 404 ausgeben, nicht wie bei Typo 3, wenn der Standardinstallation immer schön mit 200 OK antworten. Das ist ja auch ganz böse. Fällt mir nur gerade ein.
Sehr stimmt, da hast du recht.
Macht auch Sinn.
Genau, einfach weiterleiten.
Ja. Großartig. Alles per 301 einfach auf die Startseite ballern. Wunderbar.
Auch super, genau. Macht Spaß. Nee, also, exakt. Auch vor allem, wenn ein Nutzer, wenn man klickt und kommt auf die Startseite, so, hä? Also,
ja.
Das sollte man einfach dem Nutzer nicht antun. Genau. So, 4 Wochen. Was kommt auf uns zu? Es gibt den SEO-Stammtisch in München, den ihr extra so gelegt habt, dass ich einen Tag später erst da bin. Ich finde es ja persönlich wirklich nicht gut von euch, gell? Mich da so auszuschließen.
Ja, sehr schade, aber es wird sehr lustig werden, Jens.
Ja. Ich finde das ja nicht nett. Ich hätte einfach mal einen Abend warten können. Aber ja. 25.11. dann die große SEO-Com in Salzburg. Wie gesagt, mit neuen Informationen zu Link-Datenbanken und vielen, vielen anderen schönen Themen. Ich habe die riesen Ehre, mit vorher noch einen Workshop zu halten. Das wird bestimmt sehr, sehr, sehr spannend. Aber vor allem zusammen mit Nina Baumann was zu erzählen. Das hatte ich noch nie gemacht, freue ich mich riesig drauf. Ich hatte zwar noch keine Ahnung, was ich erzähle, weil ich arbeite die ganze Zeit in diesem Workshop, den muss ich erstmal fertig kriegen, bevor ich die nächste Präsentation anfange. Also ich habe jetzt noch keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich am 24. abends eine Eingebung habe und dann am 25. irgendwas erzählen kann. Und ansonsten verstecke ich mich einfach hinter der Nina. Das ist eine der wenigen Frauen, die groß genug ist, wo ich das tun kann. Das heißt, wenn ihr mich auf der Bühne dann nicht seht, dann einfach hinter die Nina gucken. Da bin ich dann wahrscheinlich.
Okay, ich freue mich auch schon auf die SEO-Com. Ich war letztes Jahr nicht dabei, ist meine erste. Ja, ich bin gespannt.
Ah, da kannst du aber auch gespannt sein.
Ich freue mich.
Ja, riesig. Dann, es gibt einen Job, Kai, bei euch.
Ja, genau, ich dränge mich jetzt einfach mal rein. Es ist kein SEO-Job, sondern wir suchen ganz dringend Senior-Web-Developer bei Yameda. Suchen schon eine ganze Weile und irgendwie kriegen wir niemanden. Vielleicht ist die Wahrnehmung da draußen, dass Yameda so eine kleine Butze ist. So klein sind wir gar nicht mehr. Wir haben auch ein tolles Team, sind im Glockenbach in München. Ja, guckt euch einfach mal an. Die Stellenausschreibung ist verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht auf diesem Wege mein neuer Kollege oder meine neue Kollegin zu uns stoßen könnte.
Oder wie wir als gepflegter Hesse sagen, ja, Meda ist ja nicht Emido, gell?
Das hast du jetzt gesagt.
Ich darf das ja auch, ich bin in Darmstadt, da ist keiner.
Mann.
Genau, nee, aber...
Ganz schnell zum nächsten Punkt, oder?
Mhm. Genau. Es gibt Verlosung, Markus, das ist ja eher so dein Thema, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Markus, du holst dir ja immer die Preise ran.
Ja, wir hatten es ja schon mal vor zwei, das darf ja eigentlich gar nicht erzählen, ne? Wir haben ja schon mal vor 2 Monaten versucht, auch von Online-Radar übrigens gestifteten tollen iTunes-Gutschein zu verlosen über Twitter. Das Losverfahren hat dann wahrscheinlich ein Bot ausgewählt. Also kam nie eine Antwort, trotz mehrmaliges Anschreiben. Ja, genau, also hat wahrscheinlich ein Bot gewonnen. So, der hat den Preis natürlich nicht abgeholt, deswegen wollen wir jetzt den iTunes-Gutschein nochmal verlosen. Wie steht alles in den Shownotes? Und da gibt es aber noch einen zweiten Preis, der indirekt mit dem Inhouse-SEO zu tun hat. Kai,
genau.
Hast du ganz kurz was
zu? Genau, da möchte ich auch nochmal zu aufrufen. Ich hatte es in der letzten Folge Online-Radar 006 das Buch Marketing in the Age of Google von Vanessa Fox als Preis ausgelobt, für denjenigen, der vielleicht sogar der Einzige ist, der mal eine iTunes-Rezension zum Online-Radar schreibt. Der Link ist auch in den Shownotes. Und ja, das Buch ist wirklich hervorragend. Vielleicht haben es auch wirklich schon alle gelesen. Wer es noch nicht gelesen hat, es lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt einfach eine nette Rezension und schon seid ihr mit dabei.
Und zwar also, nicht zu uns, sondern zum Online-Radar bei iTunes, bitte sehr.
Ihr könnt natürlich auch zu Radio for SEO eben iTunes-Verzeichnis eine schreiben und zum Online-Radar. Das, kostet ja nichts. Macht einfach.
Genau.
Freuen wir uns alle.
Also ich meine jetzt mal abschließend zu den Preisen. Heute verlosen wir eigentlich nur das, was wir bisher nicht losgeworden sind.
Ja, was noch übrig ist, genau.
Verlosungsresterampe im SEO-Haus, genau. Ja, aber ich meine, das Buch von der Vanessa ist einfach super. Ich habe auch ungefähr 4000 Pöppel drin, weil so viele wichtige Seiten drin waren. Dann weiß man immer, das Buch war gut. Also sollte man definitiv gelesen haben.
Cool. Ja, und einen iTunes-Gutschein, ich meine, wer kann den nicht gebrauchen? Also schlag zu.
Das stimmt. Dann nächstes Mal, wenn nicht, schicke ich meinen Bot hin. Vielleicht gewinne ich da nicht, antworte dann auch als Namen meines Bots.
Aha.
Mist, okay. @JensBot auf Twitter, oder?
Genau. So, dann sind wir damit ja fertig, würde man sagen, sind wir schon bei unserem Closing sozusagen. Was wollen wir denn von euch wieder haben? Möglichst viele Kommentare. Ich meine, heute gab es viel Kram, vielleicht sagt ihr, ey, ich finde H1 immer noch scheiße, dann schreibt es uns in die Kommentare rein, wenn ihr sagt, dieses ganze Crawling-Fehler-Kacke interessiert mich auch ein Scheiß, ich bombe dir einfach zu, einfach in die Kommentare rein, was ihr davon fandet oder nicht fandet. Und wir freuen uns drauf, letztes Mal war es ein bisschen wenig, geht noch ein bisschen mehr. Gerade inhaltliche Rückmeldung, wie hat euch das Format gefallen? Da gab es ja letztes Mal gute Rückmeldungen. Ich glaube, wir werden dann auch noch die anderen Tool-Anbieter, ich habe da auch schon mal mit dem Hans Kronberg kurz gesprochen, der kurz dann das Mesistrix nochmal reinholen, dass wir natürlich auch mal einen SEO-Diver noch reinholen. Das hat euch ja wirklich gut gefallen, wie die Seilklinik zusammen mit dem Tool. Wie hat euch jetzt dieses Format gefallen, mit dem wir gehen mal durch ein Thema von oben bis unten durch? Wir hätten dann noch ein paar, wie gesagt, IT-Content etc. Link nicht so gerne on air, das machen wir lieber woanders. Aber wie findet ihr das Format heute? Kommentare, würde uns freuen. Und wer was zu verschenken hat und herkommen möchte oder Mitarbeiter sucht, kann sich natürlich auch immer gerne melden.
Oder auch Themen hat, Themenvorschläge, wer selber sich hier mit dem Thema einbringen will, bitte gerne, herzlich willkommen. Die Türen des SEO-Haus stehen sehr weit offen.
Genau. So, und damit würde ich sagen, sind wir für heute raus, oder? Wünsche euch noch schöne 4 Wochen.
Ja, vielen Dank, Kai.
Auf jeden Fall.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich lade euch hiermit auch offiziell nochmal zum Online-Radar ein. Vielleicht könnt ihr in einer der nächsten Folgen dann mal bei uns zu Gast sein. Wir werden nicht genau wieder in 4 Wochen senden, ihr kennt das Spiel. Hoffentlich kriegen wir das mal auf die Reihe.
Auf jeden Fall gerne, also das machen wir auf jeden Fall. Cool, nee, und dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine angenehme Zeit.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.